Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute reden wir über künstliche Intelligenz und das im Rahmen eines Debütfilms. Wir reden über Ex Machina von Alex Garland.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Freut mich wieder hier zu sein nach längerer Zeit.
Ja, absolut. Wir haben uns gedacht, jetzt ist gerade so richtig heißes Wetter draußen, da kann man doch die Gelegenheit mal nutzen, um sich mal wieder reinzusetzen, ne? Und auch gleich nochmal so ein Thema irgendwie sich vorzunehmen, was man natürlich viel mit Sommer, mit draußen, mit Swimmingpool, mit grünen Gräsern und so weiter assoziiert. Technik und KI und so, ne? Darüber reden wir heute.
Auf jeden Fall, ich habe mir den Film Ex Machina von Alex Garland ausgesucht und ja, wie du schon sagtest, wir sitzen hier bei brütend heißen Temperaturen im Dachgeschoss und wollen in den kommenden, ja, vielleicht 1 bis 2 Stunden so ein bisschen über den Film quatschen. Und du hast schon angedeutet, ich finde das eigentlich auch ganz wichtig, dass man Filme, die ganz deutlich zeigen, in welchen Jahreszeiten man sich befindet, dass man die auch in den Jahreszeiten schaut, in denen sie spielen. Das hat nochmal so einen anderen, ja, Touch an Immersion. Da fühlt man sich nochmal gleich ganz anders in das Szenario hineinversetzt, wenn, sage ich mal, die Umwelt da so ein bisschen mitspielt und man jetzt nicht im Hochsommer vielleicht einen Film sieht, der in der Antarktis oder im tiefsten Winter spielt.
Das stimmt, ne? Also als ob es so eine Situation wäre, in die man sich quasi direkt auch hineinversetzen könnte und wo man eventuell sagen könnte, ja, ich gucke mir jetzt Call Me By Your Name an, ich hätte jetzt auch Bock, in so einen Absolut. Pool zu gehen, ja, zum Beispiel.
Also, ne? Vielleicht ist Call Me By Your Name zur Weihnachtszeit nicht so ganz der beste Film, auch wenn es natürlich um Liebe geht. Aber wenn man das mal so ein bisschen nachempfinden kann oder wenn man sich in der gleichen Situation wähnt wie die Figuren, dann ist es ein ganz schöner Nebeneffekt. Ist mir mal unbewusst aufgefallen, dass ich danach auch meine Filme tatsächlich an einem Abend oder so aussuche. Ob es jetzt warm, kalt, regnerisch, sonnig und so weiter ist.
Das stimmt, ja. Sache. Richtig bewusst ist mir das immer nur aufgefallen, halt so zu im Oktober, ne, wenn man irgendwie Bock hat, Horrorfilme zu gucken.
Absolut.
Das ist dann auch gar nicht alles Mögliche an Horrorfilmen, sondern bei mir sind es dann immer so diese, ganz klar diese Franchises irgendwie, wo man Freitag der 13. oder Halloween, wo man im Prinzip schon weiß, was man bekommt, aber es ist entspannt, das so an einem Abend oder durch eine Nacht hinein sich diese Filme dann einfach mal anzugucken. Apropos Filme angucken, wir machen ja schon seit so ein paar Folgen, gibt's ja wieder unsere kleine Rubrik, was hast du zuletzt gesehen? Die haben wir nie so benannt, fällt mir gerade auf. Aber ich frage dich trotzdem mal, hast du in letzter Zeit irgendwas Schönes gesehen, was du irgendwie interessant fandest oder cool fandest?
Ja, also ich habe in letzter Zeit einiges gesehen zum Glück und ich habe mich versucht, in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen auf unser Gespräch einzustimmen und bewusst Filme zu schauen, die im Entferntesten was mit Ex Machina zu tun haben könnten. Allen voran fiel mir da sofort Blade Runner ein, einmal das Original von Ridley Scott und dann noch das Sequel. Die habe ich mir beide angeschaut. Geht da ja auch im weitesten Sinne um Androiden, um KI, um künstliche Intelligenzen, um ja das Leben zwischen Mensch und Maschine. Und da dachte ich, ist nochmal so eine nette Bewusstseinserweiterung neben Ex Machina, sich die Filme nochmal anzusehen, um da nochmal vielleicht den einen oder anderen Gedanken oder die ein oder andere Gemeinsamkeit oder vielleicht auch Unterschied abgewinnen zu können.
Kleiner Hinweis an dieser Stelle, über Blade Runner haben wir schon mal gesprochen in diesem Podcast. Ich glaube in Episode 12 oder so. 11 oder 12.
Das war relativ früh, ist schon länger her. Ne?
Ja, ist schon sehr lange
her. Mir fiel es aber auch wieder ein, so, nee, da haben wir doch schon mal drüber gequatscht. Genau, sehr zu empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, wobei, glaube ich, die meisten zumindest den einen oder anderen gesehen haben müssten, sehr zu empfehlen, bitte anschauen. Dann habe ich noch, so ein bisschen außer der Reihe, das trifft jetzt nicht ganz in meine Absicht, habe ich noch Copland gesehen. Genau, auch schon zum zweiten oder dritten Mal in relativ kurzer Zeit. Ist ein sehr schöner, ja, Krimi-Film, Noir-Film, der mir sehr gut gefällt, den ich sehr gut gucken kann. Ich mag das eigentlich auch schon aus diesem Mafia-Film heraus, wenn, ja, alte, weiße, reife Männer miteinander streiten, miteinander Strategiespiele spielen und sich gegenseitig das Leben schwer machen. Und wenn das dann noch so, wie das James Mangold gemacht hat, wunderbar gefilmt wird, dann hat das immer diesen Der Pate, diesen Goodfellas-Vibe, der mir sehr, sehr gut gefällt und
Stimmt.
was einfach schon für mich so eine Art Feel-Good-Movie ist. Guckt man sich an, auch in den Straßen der Bronx, auch so ein Mafia-Männerfilm, die man sehr gut schauen kann. Ein Stück weit Kindheitserinnerung, ja, auch ja. vielleicht so durch meine frühe Filmsozialisation geprägt, dass ich mich gerade mit solchen Filmen wohlfühle. Aber ich mag es einfach, wenn Männer Spiele miteinander spielen.
Stimmt, fällt mir ein, wenn du Scorsese oder Goodfellas sagst, Ray Liotta und Robert De Niro spielen ja auch genau, da mit drin.
Die spielen da auch mit natürlich zwei Mafia-Filmgrößen, die natürlich auch richtige Typen sind, richtige Personen, die man mit ihrem ganzen
ganzen Manneskraft.
Ja, aber es ist ja irgendwo so. Auch wenn, sage ich mal, so derzeit das Maskuline so ein bisschen immer mehr in Verruf gerät, weil das ein oder das andere gesellschaftlich ins Wanken gerät oder zumindest zur Diskussion gestellt wird, was ich auch absolut berechtigt finde. Aber dennoch haben die Filme als Zeugnisse ihrer Zeit irgendwo natürlich eine Berechtigung und auch so einen absoluten Wert, gesehen zu werden, auch heute noch und auch noch besprochen zu werden und diskutiert zu werden. Da finde ich sowas ganz wichtig und da reihe ich jetzt auch ganz persönlich Copland ein, der einfach super viel Spaß macht.
Das passt ja auch. Du hast ja gesagt, es ist ja ein früherer Film schon von James Mangold, der gerade auch aktuell mit einem älteren Helden, Abenteuerhelden im Kino ist. Der ist ja der Regisseur des aktuellen Indiana Jones Films, den ihr im Kino sehen könnt. Hast du den eigentlich schon gesehen?
Ja, da wäre ich als nächstes drauf
gekommen. Ach, echt, ja?
Erzähl mal. Ich war mit unseren gemeinsamen Freunden, ich weiß gar nicht wann, vor einer Woche, vor einer Woche im Kino, und habe den neuen Indiana Jones 5 gesehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, wir haben ja schon den ersten Teil besprochen und bei der Sichtung des ersten Teils ist es bisher auch geblieben. Also ich kenne nur den ersten Teil, dann hatte ich den vierten Teil mal im Kino gesehen, hatte ich, glaube ich, in der Folge auch erzählt, schon Jahre her. Da hatte ich noch gar keinen Bezug zu Indiana Jones. Ich war einfach ein Abenteuerfilm, wo mein Schwager eher rein wollte und ich einfach mitgegangen bin. Und ohne Indiana Jones das ganze Franchise zu kennen und zu überblicken, bin ich da in den vierten Teil einfach mal so blauäugig reingegangen, habe den zusammenhangslos gesehen, fand den wahrscheinlich ganz okay. Und jetzt kam nach dem ersten Teil der fünfte Teil im Kino. Mhm. Und ja, also der Film ist aktuell im Kino, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern und so weiter und so fort, aber meine persönliche Meinung ist, dass der nicht, also mir nicht so gefällt. So, fand ich nicht so gut, hat seine Gründe. Wer die nicht wissen möchte, hört jetzt mal irgendwie 10, 20 Sekunden weg. also größter Kritikpunkt, was mich gestört hat im Aufbau des Films vor allem, diese wirklich elegischen Verfolgungsjagden. Also wirklich, es kommt zu einer Verfolgungsjagd nach der anderen, ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Und inmitten natürlich Indy als großer, alternder Held, dem dann ja gegen Ende des Filmes einfällt, dass er in der Geschichte verweilen möchte, was auch immer das bedeuten mag, möchte ich gar nicht weiter thematisieren. Wer den Film sieht, wird es vielleicht bemerken, wenn er sich meiner Worte erinnert. Aber ja, wenn das ein Abschluss eines epischen Franchises sein soll, dann ist das ein bisschen schade, für meine Begriffe ein bisschen verunglückt. Vielleicht sehen das ganz viele anders und sagen sich, was erzählt der eigentlich für einen Quatsch. Aber ich fand es sehr anstrengend, sehr erzwungen und auf den Lorbeeren ausruhend.
Also das Lustige ist, ich habe den noch gar nicht gesehen, obwohl ich ja, das ist ja in der Runde so ein bisschen, oder in dem Gespräch zum ersten Teil so ein bisschen bei uns rausgekommen, ich eher derjenige bin, der das so als Kind schon alles wahrgenommen hat und diese Filme gesehen hat. Ich glaube, du stehst mit der Kritik gar nicht so allein da. Der Film kommt ja allgemein gar nicht so wahnsinnig gut weg irgendwie, ne? Also
ich glaube, hält sich so die Waage, denke ich.
Ich glaube, Kritikerstimmen sind alle so lala irgendwie. Und ich meine, auch auf Letterboxd hat er irgendwie eine 3-0, 3-1er Bewertung oder sowas. Also gar nicht mal so groß. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich selbst als jemand, der das irgendwie mag eigentlich, in diesen Film überhaupt reingehe. Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir generell sehr viele Filme bekommen, die diese, die sich auf einem bestehenden Franchise, wenn man so möchte, ausruhen, ne, und dann irgendwie das Alte nochmal so ins Kino tragen, ohne irgendwie neue innovative Ideen oder sowas hervorzubringen. Und ich habe dann mir gedacht, so als normaler kleiner Konsument kannst du ja eigentlich nicht so viel machen, aber du kannst dich immer noch dagegen entscheiden, da reinzugehen. Das ist die eine Sache, die man zumindest noch machen kann. Und deswegen werde ich mir das wahrscheinlich überhaupt nicht geben, den
Ich glaube,
diesen
früher oder
Film.
später wirst du ihn noch sehen, ob im Kino oder auf
Wahrscheinlich schon,
Scheibe.
ja. Also auf Scheibe glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann in irgendeinem
Oder
Streamingdienst oder
dann
sowas,
natürlich
ja. Ich glaube
als
nicht, dass
Stream.
der, ja.
Ich könnte es jetzt gar nicht für andere Personen, die ich auch gut kenne, sagen, ob der denen gefällt oder nicht. Man kann den Film auch sehr selbstreferenziell deuten, dass man ihn die jetzt würdig in, sage ich mal, die Riege alter Artefakte stellen kann, dass man jetzt den alten Kerl wirklich mal ad acta legt, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man so sehen, aber trotzdem ist es kein guter Film, ein digitaler Akt, ja, ich würde schon fast sagen, der Vergewaltigung. Aber was da digital, sage ich mal, versaubeutelt wird, das hat schon fast das Niveau der Hercule Poirot-Filme, die jetzt von Agatha Christie noch aufgelegt, Der Tod auf die Mir im Orient Express. Und bald kommt auch der nächste. Der Trailer lief vor Beginn Indiana Jones 5. Mir entfiel der Name schon wieder. Eher so eine Horroranleihe, irgendwas mit Ägypten. Irgendwie Pyramiden, Ägypten, irgend sowas. Da kommt auf jeden Fall wieder was.
Tod auf dem Nil kam schon, oder?
Tod auf die Mir kam schon, aber es war irgendwie, oder war es nicht Ägypten? Ich weiß es nicht.
Ja,
Es
ist auch, ja.
ist wieder mit Kenneth von und mit
Von,
Kenneth
ja,
Branagh.
natürlich.
Und ja, sieht
Ja,
genauso aus wie die anderen zwei
wobei
Filme.
ich sagen muss, digitale ja, Verunreinigung oder so nenne ich es einfach mal. Ich finde das ja eigentlich, wenn das überspitzt dargestellt ist und so ein bisschen campy ist und so in diese Vulgar-Authorism-Richtung geht, finde ich das ganz geil. Ich finde das, das ist auch was, was ich an Indiana Jones 4 super schätze, dass diese Spezialeffekte einfach so scheiße aussehen, dass es wiederum zu einer Dekonstruktion dieser alten Heldengeschichte irgendwie fast wird, ne? Wenn diese total stereotype russische Agentin da, gespielt von Cate Blanchett, da auch so auftritt, die du von vornherein nicht ernst nehmen kannst, wo alles direkt so simulationsartig wirkt, ne? Was übrigens gut passt, mit Simulationen haben wir es ja hier auch so ein bisschen zu tun heute.
Ja,
Wir sprechen ja
absolut, na
darüber, ne?
klar. Also im weitesten
Über
Sinne trifft es
Künstlichkeit.
das natürlich.
Ja. Oh, ich habe ganz schön einen Frosch im Hals gerade, merke ich irgendwie. Auch nochmal, muss mir dann nochmal ein Wasser holen zwischendrin. Na egal. Oh.
Bekommen wir alles hin. Also falls hier mal irgendwie eine kleine Kunstpause entsteht und so weiter, weil wir uns was zu trinken holen oder weil wir uns einfach mal das T-Shirt schütteln,
Ja,
dann
stimmt. Super warm, ja.
verzeiht es uns. Es ist wirklich sehr, sehr warm. Wir haben uns, glaube ich, die zwei heißesten Tage des Jahres bisher ausgesucht. Aber es hilft nichts. Wir wollen über Ex Machina quatschen.
Genau, dann machen wir das doch einfach mal. Dann fangen wir doch an. Ah, nee, Quatsch, ich muss auch noch sagen, was ich so
Du
gesehen habe.
darfst gerne noch sagen, was du in letzter Zeit gesehen hast. Absolut.
Ich habe lustigerweise gar nicht so viel gesehen. Also ich habe so ein bisschen meine Letterboxd-Liste geschaut und habe in letzter Zeit unfassbar wenig Zeit für irgendwas gehabt. Deswegen sind die Sachen, die ich so gesehen habe, auch schon ein bisschen her. Ich habe mal wieder meinen Lieblingsfilm von John Carpenter mir angeschaut, nämlich Prince of Darkness. Den habe ich mal wieder geguckt. Richtig schön, weil er da so auch, ich mag das ja sehr, wenn Filme sehr auf diese Metaebene gehen und über Kunst und ihr eigenes Dasein selbst nachdenken. Und dieser Film macht das von vornherein, indem er auch uns auf so eine Schiene bringt, dass wir überhaupt nicht wissen, was ist eigentlich noch Vorspann, wann geht's überhaupt so richtig los, wann ist sozusagen wird die Handlung so richtig ins Rollen gebracht, weil ist ja hat ja so eine Bekanntheit, ist ja der längste Vorspann der Welt oder aller Zeiten irgendwie oder so, also wahrscheinlich so was populäres Kino angeht. Und das finde ich super interessant, auch mit diesen ganzen Spiegelmotiven und so und auch diese recht stereotyp gestalteten Charaktere, die dann wiederum dekonstruiert werden durch das Auftauchen dieser Dämonengestalt und so. Das ist alles was, was mich sehr, sehr hookt immer wieder und was ich super spannend finde. Und dann kann ich noch sehr empfehlen, ich lese aktuell ein Buch, das nennt sich Handbuch Filmgeschichte von Wilhelm Wilhelm Strank. Und da rollt er im Prinzip nochmal Filmgeschichte von ganz früh seit der Entstehung des Films auf. Er geht dann auch noch so auf die Vorläufer ein, die sich bereits in den 1870er Jahren tatsächlich finden, wo so erste einzelne Bewegtbilder simuliert wurden, also wo man auch sieht, dass da geschnitten wird. Also, ne, das sind dann so wie so Stop-Motion-Sachen, so Zeichentrick-Sachen, die dann hintereinander abgespielt werden. wie das nochmal war. Und das ist super spannend, weil er wirklich gut darauf eingeht, was ist eigentlich so in den USA entstanden, was ist in Europa entstanden, in verschiedenen Ländern, in Frankreich und Deutschland, dass es im Prinzip so eine Art Parallelentwicklung war, dass Frankreich, Deutschland, USA im Prinzip gleichzeitig schon die ersten Sachen entwickelt haben. Thomas Alva Edison spielt in den USA eine Riesenrolle, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und da habe ich in diesem Zusammenhang einfach mal gesagt, komm, all diese Filme, die in diesem Buch so ein bisschen erwähnt werden und all die Regisseure, die dort erwähnt werden, da gucke ich einfach mal durch, weil diese Filme, die sind halt alle noch sehr, sehr kurz natürlich, ne? Und die findet man allesamt auf YouTube und bin da echt auf wunderschöne Sachen gestoßen, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Zum Beispiel auch in Frankreich die erste Filmregisseurin, Alice Guy Blanche, hat auch schon so Filme gemacht Anfang des 20. Jahrhunderts, die auch schon so in so eine 15-20-Minuten-Richtung gehen. Das ist absolut grandios, was da schon entsteht und was ich bis dahin nicht wusste. Auch viele Sachen von Georges Méliès, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, dass er zum Beispiel auch so eine erste frühe Robinson Crusoe-Verfilmung gemacht hat. Man kennt natürlich A Trip to the Moon von ihm. Das ist natürlich ganz bekannt. Und auch so erste kurze Faust-Verfilmungen und so. Das ist super, super toll. Und da habe ich mir sehr, sehr viel von angeschaut. Ich habe da so richtige Abende gemacht, wo ich, glaube ich, irgendwie 50 Filme am Abend so gesehen habe von diesen ganz kurzen. Die gehen dann teilweise auch nur so eine Minute einfach mal, ne? Aber ich wollte das einfach mal alles gucken. Und das wird dann wahrscheinlich nicht gehen, wenn es in die späteren Kapitel reingeht, weil er wirklich Filmgeschichte bis heute durchgeht und die Filme natürlich immer länger werden. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht an einem Abend so viel gucken können. Aber ich finde, das ist, glaube ich, erstmal eine ganz gute Möglichkeit, sich so lang zu hangeln einfach irgendwie, ne? Also ich würde sagen, dass ich filmgeschichtlich schon eine gewisse Bildung habe, aber das nochmal so zusammengefasst zu bekommen und vielleicht auch noch auf Sachen zu stoßen, die man so überhaupt nicht im Hinterkopf hatte, das fand ich ganz inspirierend und finde das eigentlich eine ganz gute Geschichte.
Auf jeden Fall. Ja. Das Buch hattest du mir auch schon empfohlen, hast du mir leider noch nicht geholt. Aber ich glaube, wenn man mal so einen Gesamtüberblick über die Filmgeschichte haben möchte, falls einen das interessiert, kann man sich das, ich glaube, vom UdB Verlag sogar relativ günstig kaufen.
Ich habe eben noch mal geschaut, weil mir der Name des Autors entfallen war. Knapp 40 Euro kostet es aktuell.
Ja, genau. Also ist natürlich auch eine Stange Geld, aber wenn man mal bedenkt, was von anderen Verlagen Fachliteratur kostet, dann kommt man da bei UTB immer schon ganz gut weg. Auf jeden Fall super interessante Nummer und natürlich auch schon mal so ein kleiner Hint auf die vielleicht nächste Folge.
Oh ja, sehr guter Punkt. Ja, richtig. Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Man muss natürlich übrigens auch dazu sagen, dass das, könnt ihr euch vielleicht denken, aber das ist keine Werbung. Also wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir das Buch von Wilhelm Strank erwähnen. Aber ich fand es einfach so zum Erwähnen einfach mal ganz gut. Und ich glaube, das ist auch dann perspektivisch als Nachschlagwerk, ehrlich gesagt, ziemlich geil, wenn man irgendwie, wenn ich weiß, der Lukas gibt mir mal einen Film aus der Nouvelle Vague, da kann ich nochmal nachgucken, was waren eigentlich so verschiedene stilistische Merkmale, die da wichtig sind und so. Da steht alles da wunderbar aufgelistet drin.
Cool. Ja. Werde ich mir noch ergaunern.
Genau, mach das mal. Heute reden wir aber erstmal über was Moderneres, was filmhistorisch relevant, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall schon eine gewisse Relevanz hat, ist auf jeden Fall ein sehr beliebter Film, wenn es um das Thema KI, künstliche Intelligenz, Umgang mit neuen Medien und so weiter geht. Wir reden heute nämlich über Ex Machina von Alex Garland. Alex Garlands Debütfilm, wenn man so will. Alex Garland, wisst ihr vielleicht, wer das ist? Ich werde nur ganz kurz mal ein paar Sachen dazu sagen. Der war zu Beginn seiner Karriere noch nicht als Regisseur tätig, sondern vor allem als zum einen Buchautor und zum anderen als Drehbuchautor. Er hat nämlich zum Beispiel so Sachen geschrieben wie das Skript zu 28 Days Later oder auch Sunshine, beide Filme von Danny Boyle. Das waren so die, glaube ich, größten Werke, die er bis dahin so als Drehbuchautor gemacht hat. Und ist dann 2014 als Regisseur zum ersten Mal in Erscheinung getreten, eben mit Ex Machina, den wir heute besprechen, und hat dann darüber hinaus noch den Film Annihilation für Netflix, meine ich, produziert damals, ne? Genau. Eine Miniserie hat er noch produziert, Devs, die ich, von der ich vorher noch nie was gehört habe vor der Recherche leider. Und im letzten Jahr kam sein bis dato letzter Film raus, Man, mit genau ganz vielen verschiedenen Darstellern, die ich mir gerade nicht notiert habe, leider, nee, genau.
Habe ich auch nicht parat.
Ja, aber der auch eine Menge Buzz erregt hat, auf jeden Fall, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde auch. Es geht eben da auch viel um männliche Herrschaft, wenn man so möchte, Realitätskonstruktion durch Männer im Endeffekt, ne, gesellschaftliche Prägung durch Männlichkeit und so. Und fände ich ganz interessant, weil ich meine, dass auch ja, gesellschaftliche Konstruktion oder generell Konstruktion von Realität ein sehr, sehr großer Punkt von Ex Machina ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für Annihilation auch so zutrifft. Den habe ich nicht gesehen bis dato.
Ich habe ihn gesehen. Geht, würde ich jetzt spontan sagen, in eine andere Richtung.
Okay.
Ja. Ist auch sehr philosophisch, sehr schwer, sehr metaphorisch. Es geht natürlich auch irgendwo um Existenz. Um Menschlichkeit, was sind wir Menschen, was sind wir Menschen vor allem, was sind wir als Teil des Universums, wie können wir uns einordnen, inwiefern können wir beeinflussen, was vielleicht außerirdisches Leben mit uns macht und so weiter und so fort, geht in etwas eine andere Richtung, ja.
Mhm, alles klar. Gut. Genau, Ex Machina hat einen relativ minimalistischen Cast, zu dem man vielleicht noch was sagen kann. Ja. Also die, oder eine der großen Hauptfiguren spielt Domhnall Gleeson, der Sohn von Brandon Gleeson. Ich hoffe, den Stempel wird er vielleicht irgendwann mal los. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der Stempel so drauf sitzt. Ich wusste das nämlich lustigerweise gar nicht. Aber wenn man dann Gleeson hört und auch jemanden...
Denkt
man sofort an Brandon erstmal, ne? Gleeson, ja. Er hat auch schon so ein bisschen zusammengespielt mit seinem Vater in den beiden letzten Harry Potter Filmen. Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2. In Calvary... oder wie er im Deutschen hieß, Am Sonntag bist du tot, von, ach, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, der Bruder von Mark McDonough. So viele Filme hat er auch noch nicht gemacht, aber der auf jeden Fall. Genau, er hat in Star Wars in den letzten Filmen mitgespielt, ist als General Hux aufgetreten. Und das fand ich besonders interessant, auch in einer Black Mirror-Folge, die lustigerweise sehr, sehr interessante Beziehungen zu Ex Machina bereits hat. Das kann man vielleicht vorwegnehmen. Flankiert wird er von Alicia Vikander, die man aus The Danish Girl, Tomb Raider oder auch The Green Knight kennen sollte. Samoya Mizano, die in La La Land, auch Annihilation oder auch in der Serie House of the Dragon, die letztes Jahr, glaube ich, gestartet ist, eine wichtige Rolle gespielt hat. Oscar Isaac, der wahrscheinlich größte Star des Films, spielt hier, wenn man so will, den Antagonisten, wobei das vielleicht auch noch zur Diskussion stehen könnte. Sollte jeder kennen, Star Wars, die letzten drei Teile, Dune hat eine große Rolle gespielt oder auch Inside Llewyn Davis von den Coen-Brüdern. Und, was ich auch wichtig fand, keine besonders große Rolle, aber sehr interessant, wenn es um die Interpretation des Films geht, Curry Johnson als Helikopterpilot Jay. Mhm. Ist ein Schauspieler, den man auf jeden Fall kennt, dessen Gesicht, ich weiß nicht, ob du es gerade vor Augen hast, das kennst du auf jeden Fall. Man kennt ihn aus sehr, sehr vielen kleinen Rollen, ist so ein sehr, sehr beliebter Nebendarsteller in Hollywood. Kennt man unter anderem aus Der Soldat James Ryan, Die Mumie, Black Hawk Down, Hellboy oder auch aus X-Men. Also das ist schon ein Gesicht, was man auf jeden Fall kennt. Sein Gesicht ist lustigerweise über die ganze Zeit des Films niemals in... ja, einer größeren Aufnahme zu sehen, sodass er eigentlich nicht erkenntlich ist. Aber das gebe ich schon mal so vorne weg. Ich finde das durchaus irgendwie einen interessanten Aspekt, dass er für diese Rolle gewählt wurde. Und finde das auch der Interpretation, die ich zumindest mir so zurechtgelegt habe, sehr zuträglich wiederum. Genau. Aber reden wir mal direkt über den Film. Worum geht's denn eigentlich, Ex Machina?
Also, ich habe mir wieder ein kleines Manuskript vorbereitet und werde das jetzt mal verlesen, um euch die Handlung von Ex Machina so ein bisschen in aller Kürze zuteil werden zu lassen. Wir hören einfach mal rein. Im Film Ex Machina begleiten wir den jungen Programmierer Caleb, der die einmalige Chance erhält, eine Woche lang in einem abgelegenen Anwesen seines genialen und geheimnisvollen Arbeitgebers Nathan zu verbringen. Doch schnell wird klar, dass es bei diesem Besuch um weit mehr geht, als nur um einen einfachen Aufenthalt. Caleb erfährt, dass er Teil eines einzigartigen Experiments ist. Er soll Ava kennenlernen, einen humanoiden Roboter mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, der von Nathan entwickelt wurde. Während Caleb mit Ava interagiert, entsteht eine faszinierende Verbindung zwischen ihnen. Sie scheint mehr als nur eine Maschine zu sein. Sie zeigt Empathie, Neugierde und eine schier endlose Wissbegierde. Doch bald stellt sich die Frage, ob Ava wirklich das ist, was sie vorgibt zu sein. Caleb beginnt, an Nathans Motiven zu zweifeln und erkennt, dass er in ein gefährliches Netz aus Täuschung und Manipulation geraten ist. Als die Wahrheit hinter Nathans Plänen ans Licht kommt, muss Caleb sich entscheiden, wem er trauen kann und welche Konsequenzen seine Entscheidung haben werden. Bis hierhin habe ich jetzt schon mal die Handlung Ex Machinas vorweggenommen, beziehungsweise habe nicht ich die Handlung Ex Machinas vorweggenommen, sondern die KI ChatGPT.
Echt? Oh, fantastisch. Ich wusste, dass sowas kommt.
Und schön. Um ja den Film Ex Machina gleich mal in die Gegenwart damit zu heben, haben wir natürlich den Inhalt gleich mal eine künstliche Intelligenz, eine derzeit sehr, sehr prominente künstliche Intelligenz schreiben lassen. Und ich muss sagen, das hat die gar nicht so schlecht gemacht.
Ich habe natürlich die textliche Raffinesse eines Lukas Knabe da zu jedem Zeitpunkt vermisst.
Ja, der Witz hat ein bisschen
gefehlt. Das stimmt, ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Sehr gut. Ja,
hat's okay, gut gemacht. Also, bis hierhin erstmal, ja. Wir haben also schon die grobe Handlungskonstruktion schon mal so ein bisschen mitbekommen. Du hast ja schon gesagt, so viele Schauspieler gibt es ja gar nicht. Im Prinzip gibt es drei, sage ich mal, Hauptfiguren, die miteinander interagieren. Und ja, das Ganze entpuppt sich dann auch als eine Art Kammerspiel, auf das wir jetzt mal ein bisschen genauer eingehen.
Genau. Ganz kurz noch was dazu. Also das, was Caleb machen soll mit Ava, ist der sogenannte Turing-Test. Gibt's ja auch, also kennt man vielleicht so allgemein, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Verfilmung Benedict Cumberbatch, The Imitation Game, wo es eben um Alan Turing ging und die Entwicklung dieses Tests. Und es ist eben ein Verfahren zur Feststellung von künstlicher Intelligenz. Das Experiment ist so angelegt, dass ein Mensch eine Maschine befragt und wenn am Ende nicht gesagt werden kann, ob es sich bei den Antworten, die gegeben werden, um menschliche oder maschinelle Antworten handelt, dann ist dieser Test bestanden und wir haben eine künstliche Intelligenz. Es gibt gewisse Kritikpunkte an der am Turing-Test generell. Zum einen formulierte John Searle die Kritik, dass der Turing-Test eben nicht eine Maschine darauf testet, ob sie ein Bewusstsein hat, sondern auf die Funktionalität dessen. Also ob sie sozusagen funktionell in der Lage ist, Antworten darauf zu geben, die sozusagen Bewusstsein simulieren, aber die nicht Bewusstsein beinhalten. Und zum anderen gibt es noch eine sehr weit verbreitete Kritik, dass dieser Test eher ein Test für die menschliche Leichtgläubigkeit ist, als dass es sich eher um ein Bewusstsein handelt. Also dass ein Mensch eher glauben könnte, das ist eine künstliche Intelligenz und wenn sozusagen der Mensch versagt oder der Mensch würde in diesem Szenario dann versagen, wenn er diese Maschine für eine Intelligenz halten würde, für eine künstliche Intelligenz in dem Sinne. Ne? Das sind so die Kritikpunkte und das ist, glaube ich, auch was oder eine Schnittstelle, die hier in diesem Film durchaus adressiert wird, würde ich sagen. Das ist ein wichtiger Punkt, das wird auch an mehreren Stellen in einer ähnlichen Art und Weise formuliert. Der Film besteht aus relativ vielen Dialogen auch immer zwischendrin, also in denen vor allem zum einen natürlich Caleb und Ava miteinander sprechen, aber vor allem die Gespräche zwischen Caleb und Nathan. Und da geht's immer sozusagen um diese, ja, die Interpretation dessen, wie das jetzt zu sehen ist, was Ava in diesen ganzen Versuchsaufbauten mitgeteilt hat. Ne? Ob das irgendwie schon ein Hint darin ist, dass sich tatsächlich ein Bewusstsein innerhalb dieser Maschine verbirgt, sozusagen. Ne? Genau. Wir machen das ja normalerweise immer so, dass wir uns erstmal angucken, wie ist dieser Film eigentlich streng formalistisch gebaut, was sind so die Bausteine, wie ist dieser Film zusammengesetzt, was gibt's für ästhetische Entscheidungen, die Alex Garland und sein Team hier getroffen haben. Was denkst du denn so?
Also ich muss erst mal so ganz persönlich sagen, dass ich den Film auf einer formalen Ebene erstmal sehr, sehr schön finde. Sehr, sehr ästhetisch, sehr artifiziell mit einem hohen künstlerischen und ästhetischen Anspruch, was sowohl die Gestaltung der einzelnen Settings betrifft, als auch die Kameraarbeit, auch als die Expressionen, als die Mimik und Gestik der Figuren. Wir haben es hier wirklich mit einem sehr, sehr sauberen, sterilen, cleanen und ja, also fast schon also unechten, beziehungsweise also eben künstlichen Film oder Arrangement zu tun, das natürlich eingebettet wird in eine durchaus nachvollziehbare, legitime Handlung, die so oder so ähnlich passieren könnte. Könnte man sich auf jeden Fall so vorstellen. Aber das Ganze wird dann, sage ich mal, im weiteren Handlungsverlauf, wenn, sage ich mal, das Establishing abgeschlossen ist, ganz wohlwollend sehr in die Breite getragen. Und wenn man jetzt auf einzelne Punkte genau eingehen möchte, kann man sagen, dass wir es mit einer sehr ruhigen Kamera zu tun haben, Wir haben es mit einem sehr breiten Format zu tun. Also sieht man dann wirklich am Fernseher, wenn oben und unten die schwarzen Balken wirklich sehr prominent sind, dann ja, wird das eine breitformatige Linse gewesen sein, die ein sehr ja, kinematografisches Bild vermittelt, eine tolle Bildbreite. Es ist, obwohl der Film in Innenräumen spielt, und obwohl der Film dann natürlich auch in den Keller geht, wo es eigentlich sehr dunkel ist, ist es trotzdem ein sehr heller Film. Also manchmal sind die Farben fast schon in Pastelltöne zu sehen. Und die ja, Schwarz-Weiß-Kontraste bzw. die Hell-Dunkel-Kontraste sind jetzt nicht so kontrastreich, wie ein das die Handlung, wenn man die erstmal nur auf dem Papier liest, vermitteln würde. Es ist ein sehr freundliches, ein aufgeschlossenes Bild, das wenig Geheimnisse hat. Die Kamera legt eigentlich fast alles, was im Bild passiert, offen und zeigt das auch mit relativ wenigen Schnitten und immer so einer Links-Rechts-Schwenkbewegung. Also entweder haben wir einen Shot, wo sich die Kamera mit so einer meist Untersicht nach links bewegt, in so einer leichten Rundung oder nach rechts bewegt. In wenigen Action-Szenen wird die Schlagzahl der Schnitte natürlich erhöht, aber meistens ist es ein sehr, sehr ruhiger Film. Ein sehr, sehr Film, der nicht langsam ist, aber eine gewisse Form der Langsamkeit vermittelt, gerade am Anfang. Und auch über eine Laufzeit von 108 Minuten kommt, was ich relativ knackig finde, auch wenn an der einen oder anderen Stelle schon Längen da sind, ist er sehr gut schaubar. Und ja, wie man so schön nicht sagt, hat der Film ein gutes Pacing.
Kann man vielleicht so sagen, ja. Über die Struktur, über die zeitliche Struktur würde ich dann noch sprechen, aber ich würde das erstmal weitestgehend so unterschreiben. Ich würde nur vielleicht ein bisschen davon absehen, also ich habe den Film zumindest nicht als schön in dem Sinne wahrgenommen, sondern ich habe diesen Film auch, wie du es schon gesagt hast, als sehr clean, sehr, sehr künstlich, sehr, sehr, auch teilweise sehr farblos wahrgenommen. Es gibt schon sehr viele Farben dann, gerade wenn man diese Szenen hat mit dem Stromausfall natürlich, wenn die ganzen Räume in Rot getaucht werden. Die Außenaufnahmen haben sehr sattes Grün, muss man sagen, diese ganzen Bäume und Gräser und so, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das schon ein relativ cleaner Look irgendwie. Ich würde gleich nochmal vielleicht insbesondere auf den Beginn des Films eingehen, weil der dahingehend mir wichtig zu sein scheint. Ich fand das im Großen und Ganzen, also das mit der Kamera sind schöne Beobachtungen. Ich finde, du hast gesagt, dass die Kamera sehr viel offenlegt. Das stimmt, was die Kamera oder trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Film einem eine gewisse Unübersichtlichkeit dieser Räume schon vermittelt. Also im Sinne von, wir befinden uns zwar die ganze Zeit in diesem Gebäude, ich könnte jetzt aber keine Karte zeichnen, wie dieses Gebäude ausschaut. Okay. Ne? Also es ist so eine Unübersichtlichkeit dadurch, dass Szenen auch vielleicht sehr abrupt abgebrochen werden, dass Szenen oftmals nur in einzelnen Räumen spielen und du diese Zwischenwege zwischen den einzelnen Räumen gar nicht so mitbekommst. Ne? Oder sie sehen so gleich aus, dass es fast schon so eine labyrinthische Struktur hat irgendwie. Ne? Es hat so was Kafkaeskes irgendwie, finde ich. Ne? Also, dass man sich irgendwie als Zuschauer zumindest nie so richtig hundertprozentig wiederfinden kann irgendwie. Ich möchte mal, wie ich eben schon gesagt habe, auf den Beginn des Films eingehen, denn dieser Film beginnt mit einer ganzen Menge Einstellungen von einzelnen Menschen, wie diese Welt eingeführt wird. Und zwar sind das Menschen, die größtenteils isoliert voneinander sich befinden, die in irgendwelchen Hockern sitzen, die auf ihre Smartphones schauen, die durch so Gläser beobachtet werden und dadurch auch gleichgesetzt werden. Die werden sehr, sehr stark angestrahlt mit künstlichem Licht in ganz verschiedenen Farben. Wir haben da Blau und Lila und Rottöne vor allem. Und die Menschen werden dort in ja so Halbtotalen gezeigt irgendwie. Sie wirken so, sie sind so gleichgesetzt mit den anderen Objekten in der Umgebung, mit anderen Stühlen zum Beispiel, mit Gängen zum Beispiel auch, mit Bildschirmen und so. Und es gibt da diese Einstellung von, ich glaube, es war eine Frau, die diese typischen iPhone-Kopfhörer drin hat, die damals noch Kabel hatten, ja, das haben sie heute nicht mehr so wirklich. Lustigerweise habe ich genau solche gerade drin mit Kabel, aber gut, ich bin da ein bisschen, ne? Retro. Genau, ja. Oder der eine Mann, der eben auf seinen Smartphone dann start. Also es wird so eine gewisse Wechselbeziehung zwischen Menschen und Maschine festgelegt. Und Menschen werden da auch so ein bisschen auf ihre Funktionalität irgendwie als Datensammler irgendwie so ein bisschen zurückgeführt, ne? Oder was heißt zurückgeführt? Ist ja ein relativ neues Phänomen seit ein paar Jahrzehnten erst oder seit 10 Jahren. Aber so auf ihre Funktionalität als Datensammler für große Unternehmen sozusagen, als Abhängige vielleicht auch von technischen Innovationen und so, ne? Auch Caleb wird ja eingeführt als jemand, der an einem Rechner sitzt. Es gehen auch so diese Daten, diese digitalen, diese blauen Striche dann so über sein Gesicht, die ihn so ein bisschen so maschinell kennzeichnen irgendwie, ne? Das war schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Mich haben gerade diese Totalen davor oder diese Halbtotalen sehr erinnert an so Gemälde von Edward Hopper, der auch immer sehr, sehr viele isolierte Menschen zeigt. Also es ist ein Maler, der so vor allem, ich würde sagen, in 20er bis 50er Jahren aktiv war, mit so Gemälden wie Nighthawks, Automat, Büro in der Kleinstadt zum Beispiel, der immer sehr voneinander getrennte Menschen zeigt, die irgendwie sich in diese Umgebung eingefügt haben, aber nicht mehr wirklich selbst eine eigene Sinnhaftigkeit in der Welt irgendwie zu haben scheinen. Und das ist was hier auch irgendwie ein Thema zu sein scheint und was dann auch im Zusammenhang mit dem Weiteren, was wir sehen werden, in Verbindung steht und was dann interessant ist. Mhm. Diese Sinnlosigkeit des Lebens scheint mir dann auch grundsätzlich was zu sein, was sich zu Beginn des Films mit der Einführung von Caleb dann eben auch artikuliert. Der bekommt ja dann gesagt, dass er diesen Preis gewonnen hat, dass er dann bei diesem Experiment dabei sein darf, ne? Und das geht alles super schnell. Also der Beginn des Films ist extrem schnell. Ich habe mal geguckt, wir sind nach 3 Minuten bereits, ist der Helikopter schon gelandet. Das geht extrem schnell. Das stimmt, als kann er es gar nicht erwarten, dieses Leben irgendwie hinter sich zu lassen. Ne? Man könnte auch sagen, vielleicht mit Hinblick darauf, wer ist in diesem Film eigentlich eine Maschine oder nicht? Mhm. Ist das vielleicht nur irgendwas, was ihm eingepflanzt wurde, dass er dann irgendwie möglichst schnell zu diesem Experiment kommen kann, weil er nur eine Sinnhaftigkeit als Wesen in diesem Experiment eben hat, also dafür geschaffen wurde? Wäre vielleicht eine gute Frage. Und generell ist dieser Film ja sehr schnell zu Beginn, habe ich schon gesagt, aber auch sehr mechanisch, sehr auch auf Funktionalität hinweg sind diese Szenen konzipiert, scheint mir. Also der Film ist ja eingeteilt in diese Kapitel, in diese Sitzungen, ne? Ava-Sitzung 1 bis 7, meine ich, ne? Es ist dann immer so, es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Es gibt ein Gespräch zwischen Ava und Caleb und dann gibt es eine Reflexion dieses Gespräches durch Nathan und Caleb, ne? Und das hat so was sehr Mechanisches und dann hat man diese Gespräche und dann bricht es auf einmal ab. Wir sehen einen schwarzen Bildschirm, Sitzung 5 zum Beispiel oder so. Ja. Ne? Genau.
Genau, also die Grundstruktur der Handlung hangelt sich eigentlich durch diese verschiedenen Sitzungen der Turing-Tests.
Ja.
Gibt es verschiedene Sitzungen, wie du schon sagtest, die Reflexion, dann mit zunehmendem Fortschreiten der Handlung immer mehr Probleme, Konflikte, Spannung. Und letztendlich eskaliert es am Ende.
Genau. Also man könnte sagen, wenn wir so, oder wenn ich nochmal auf das eingehe, was ich schon gesagt habe, dieses Konstruierte irgendwie, dass die Konstruktion des Films an sich strukturell sehr, sehr klar offengelegt wird. Die Strukturierung des Bildes an sich wird sehr klar offengelegt. Und im Endeffekt dann vielleicht auch sowas wie kann man vielleicht auch sagen, dass die Figuren irgendwie gewisse Strukturen haben, finde ich. Oder auf gewisse, vielleicht auch Stereotype irgendwie zurückzuführen sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Also,
Der formale Aufbau des Films lenkt den Zuschauer nicht ab.
Ja.
Also man kann sich voll und ganz auf die Gedanken, auf die Handlung, auf die Emotion und auf die Zwischenmenschlichkeit oder also auch Zwischenmenschlichkeit zwischen Mensch und Roboter konzentrieren und wirklich, man hat Zeit zum Nachdenken. Man kann den beiden dann in der Reflexion beim Nachdenken auch zuhören, fühlt sich als quasi Dritter im Bunde mit angesprochen, ebenfalls zu reflektieren und das Ganze eben zu durchdenken. Und da wird man weder durch die Musik, noch durch das Bild, noch durch künstlerische Eigenheiten, durch Eigenwilligkeiten des Regisseurs oder des Kameramanns in irgendeiner Weise herausgefordert, dass man jetzt ablenkende Momente hat, die einen irgendwie aus dieser Woche, aus diesen Tagen mit Caleb und Nathan rausholen. Man bleibt im Flow. Mhm. Genau. Und das ist meiner Meinung nach gerade auch in Kombination mit der Musik, die sich dem Bild und der Handlung wirklich wunderbar anpasst, relativ unauffällig ist an manchen Stellen, aber dennoch die Emotionen und die Gedanken und vielleicht auch Bewegung der Figuren immer ganz wunderbar unterstreicht und eben der Sache dient. Die Musik selbst möchte nicht auffallen und als Musik, als extra diegetisch wahrgenommen werden, sondern fügt sich so in dieses Gesamtbild ein. Und man könnte sich auch vorstellen, dass genau diese Gefühle, die beim Zuschauer durch Musik und Bild erzeugt werden, eben auch von den Figuren in dem Moment geführt werden. Mhm. Also das ist so eine schöne Parallelität, die zwischen Bild, Ton und Zuschauer geschaffen wird, mhm. in der man sich auch wohlfühlt. Man wird so eingebettet, man wird so mitgenommen. Mhm. Man fühlt sich wie in so einem bequemen Sessel sitzen, mhm. wahrscheinlich tut man das sogar, ja. Und wird mit durch den Film genommen, darf an allem mit teilnehmen, wird nicht überfordert, wird nicht erschrocken, wird nicht im Ekel oder so auf die Probe gestellt, sondern darf wirklich einem Experiment, einem spannenden, tragischen Experiment beiwohnen. Das macht der Film durch Bild, Ton und die Figuren und durch die gesamte Struktur wunderbar.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es so eine gewisse Form von Werbeästhetik hat. Ja. Also gerade wenn wir in diesen Innenräumen sind, in diesem wunderschönen Apartment, und diese Inneneinrichtungen sehen und so, das hat was sehr, also es gibt dann auch Szenen, in denen zum Beispiel Oscar Isaac oder Nathan, wie er im Film heißt, dann auch mal so liegend auf einem Sofa von der Seite inszeniert wird. Also ich meine jetzt nicht die Szene, in der er besoffen auf dem Sofa liegt gegen Ende, sondern davor schon irgendwie, ne? Und das hat irgendwie was so, das könnte man jetzt auch irgendwie machen, so in dem Sinne.
Ja.
Ne? Also das ist, ja, also es hat schon einen immersiven Effekt. Es ist kein anti-immersiver Film, wie das andere zum Beispiel machen, die einen bewusst irgendwie rausholen wollen und also wie zum Beispiel Phantom der Oper von Dario Argento oder sowas, ne? Wo die ganze Zeit da vorne sitzt und denkst, was ist das denn? Ne?
Ja.
So, ne? Also Argento, der relativ viel anti-immersiv gearbeitet hat in seiner letzten, in den letzten Jahren. Genau. Aber ich bin ja so auf die Figuren eingegangen und die helfen einem auch relativ schnell dabei, sich so wiederzufinden, weil sie zunächst mal relativ wenig Individualität an sich haben, finde ich. Und zwar, ich dachte auch bei Caleb so, dass das ist irgendwie so ein netter Typ, so ein guter Mensch, aber er wirkt auch wie der Stereotyp eines Nerds irgendwie, ne? Also jemand, der ich finde, man kann bei ihm schon darauf warten, dass er so die Rolle einnehmen soll einer typischen Hauptfigur, die so ein gewisses Heldenreisemotiv irgendwie hinter sich hat oder in sich hat, die am Anfang relativ noch so unterdrückt wird, vielleicht auch von Nathan, der zwar so ankommt wie so ein Kumpel, aber dieses Angestelltenverhältnis wird zu jedem Zeitpunkt klar gemacht eigentlich, auch wenn die zusammen irgendwie mal ein Bierchen trinken, ändert sich das ja nicht. Und der dann irgendwie auserwählt ist, die holde Maid, wenn man so möchte, die Frau dann eben rauszubefreien, ne, diesen Androiden. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die er vielleicht auch dann von sich selbst im Verlauf des Films entwickelt, die ja dann auch irgendwie konterkariert wird. Aber das ist so ein bisschen das, was ich bei ihm im Kopf hatte, dass das irgendwie ein relativ farbloser Charakter in dem Sinne erstmal ist. Und auf eine ähnliche Art und Weise habe ich auch Nathan wahrgenommen, als, wenn man so möchte, den Stereotyp, die Kunstfigur, das Idealbild von so einem CEO, von so einem reichen CEO, so ein Elon Musk-Verschnitt oder Mark Zuckerberg, ne, also auch eine Kunstfigur, wenn man so will, wenn man so, auch jemand, der irgendwie jeden Aspekt seines Lebens optimieren möchte anscheinend, wenn man mal vom Alkoholismus absieht, ne, also so, wir bekommen ihn direkt eingeführt, Boxen gegen einen Boxsack, er hält sich fit, er ist super intelligent, ne, das ist so das, weiß nicht, so das Idealbild eines Christian Lindner, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht, ne? Oder eines, ja. Wie heißt dieser andere Investor da von Die Höhle der Löwen? Komm nicht drauf.
Auf den... Heißt der nicht Maschmeyer?
Ja, Maschmeyer gibt's auch, aber ich dachte eher an diesen anderen Typen, der auch so von Flugtaxis
träumt und so. Ach so, Frank Thelen.
Frank Thelen, genau, richtig, okay. Ja. Das ist, glaube ich, so der feuchte Traum, so wie sich Frank Thelen sehen würde, vielleicht auch.
Das Frank Thelen ist nicht fit genug.
Innovator. vielleicht wird das noch, weiß nicht. Ich, okay. Kein Fatshaming, alles gut. Genau, aber das ist so das, was ich hatte. Und lustigerweise, weiß nicht, ob du zu denen vielleicht erstmal was sagen willst.
Super gerne.
Noch zu Eva.
Ja, also ich würde dir auf jeden Fall beipflichten. Also Caleb ist eine ganz einfache Figur, die in das Motiv der Heldenreise eingegliedert wird. Wir haben einen, man kann fast sagen, jungfräulichen, jungen Mann, der nur darauf aus ist, sich weiterzubilden, endlich die Geheimnisse seiner Firma gelüftet zu bekommen und der erstmal sich freut, seinen heroisierten Chef kennenzulernen, mit ihm dort ein paar Tage zu verbringen, was auch immer da passieren mag. Das weiß er vorher nicht, dann wird das gelüftet und so weiter. Natürlich kennt er sich damit aus, ist ganz pfiffig. Und man merkt dann auch so, schon im ersten Drittel des Films, dass er so nachdenkt. Ja, also die Figur Ava, das ganze Interieur, diese ganze Situation mit seinem Chef bringt ihn zum Nachdenken und so weiter und so fort. Und am Ende bringt ja der ganze Handlungsverlauf sogar so eine mal kurz eine dunkle Seite Calebs zum Vorschein. Ja, also wir sehen dann, so wie dann die Maschinen vielleicht zur Handlung neigen, die man am Anfang nicht erwartet hätte, ist dann auch Caleb in einer fast schon, ja, wie kann man das jetzt sagen, in einer erhöhten Position und bestimmt auf einmal, ist auf einmal selbst der Macher, der bestimmen kann, es läuft so und so und so und so, wie ich das möchte, um meine Ziele zu erreichen, was am Anfang überhaupt nicht absehbar ist, aber dann doch in der Reflexion als relativ einfache Charakterzeichnung angesehen werden kann. Ist auch was nicht ablenkt. Wir haben keine großen emotionalen Psychologisierungen. Wir werden nicht mit in irgendwelche Vorgeschichten hereingenommen. Wir sind in der Gegenwart, bleiben in der Gegenwart und nehmen am Experiment teil. Und alles das, was im und außerhalb des Experimentes passiert, ist einfach mal wichtig. Ja, genau. Zur Figur Nathan. Würde ich dir auch zustimmen. Also ich habe den auch eingeschätzt als diesen Mad Scientist der Neuzeit. Also so dieser neue Typus Frankenstein, der zurückgezogen in seinem Hub ist und dort rumvorwerkelt, Gott spielen möchte, eine neue Schöpfer oder quasi selbst als Schöpfer tätig werden möchte. Genau. Und das führt dann ja auch irgendwo wieder in die Keller, die dann aber auf einmal nicht mehr von Spinnweben verhangen sind, die nicht mehr dunkel sind, die nicht mehr, wo es nicht mehr von der Decke tropft, wo nicht mehr die Fledermäuse rumfliegen, sondern ja, wo alles durchgestylt ist, wo alles sauber ist, wo alles wirklich hell erleuchtet ist, wo alles technisiert ist, wo alles auf einem hohen Niveau an Geschmack und Wissenschaft, also das ist also sehbar und fast schon fühlbar. Und er selbst ist natürlich so ein reicher, fast schon perfekter Typus mit so einer Heidi Klum-Attitüde. Wenn du nur hart genug arbeitest, dann schaffst du alles. Ich nur wiederholen, gut aussehen, sportlich, ernährt sich bewusst, lebt aber auch wiederum zurückgezogen und so heimlich auf seiner Forschungsstation, die so genauso gut auf dem Mond oder auf einem anderen Planet sein könnte. Sie ist irgendwo in einem fernen Wald, Berggebiet, wo eigentlich keinerlei Zivilisation, nicht mal irgendwie eine Straße oder so vorhanden ist, mitten im Wald, an dem Bach, alles ist sehr natürlich. Und in den Kellern findet dann quasi die Magie statt, die dann Nathan letztlich vielleicht zum Verhängnis wird. Und seine einzige Achillesferse ist tatsächlich der Alkohol. Also der führt ja letztlich dazu, dass Situationen entstehen, die dann als Schlupflöcher für Caleb dienen, was sozusagen Situationen sind, die ihn dann dazu befördern, auch mal der Souverän zu sein. So, du liegst jetzt irgendwo besoffen da, ich schnapp mir deine Keycard und bin jetzt selber mal der Herr im Haus und du schläfst deinen Rausch aus. Das so als sehr offensichtliche Schwäche. Caleb muss die nicht erst rausfinden, sondern er wird damit ja gleich am Anfang konfrontiert. Oh ja, ich hatte gestern eine lange Nacht und so weiter, voll verkatert. Eine Party gab's nicht. Ich habe einfach gesoffen bis zum Umfallen. Also damit geht Nathan sogar hausieren und geht ganz offen damit um, was auch schon so ein Widerspruch der Figur an sich ist. Auf einmal haben wir es mit einem nie dagewesenen Wissenschaftler zu tun, der aber den ganzen Abend eigentlich nur säuft und seine Mätresse drangsaliert, beziehungsweise vielleicht ja zum Beischlaf zwingt. Da sind schon so ein paar Ungereimtheiten da in der Charakterzeichnung, wo man sagen kann, wie passt das jetzt zusammen? Da kommt man natürlich ins Psychologisieren, aber auch mit diesen vielleicht Oberflächlichkeiten funktioniert der Film wunderbar. Also das ist jetzt nichts, was einen dringend stört. Man kann sich daran stören, wenn man sich wirklich ausschweifend damit befasst. Ja. Muss man aber nicht, um den Film zu erfassen.
Ja. Das Interessante ist ja, dass wir ja dann später einen Twist haben und herauskommt, dass Caleb die ganze Zeit sehr, sehr stark verarscht wurde von Nathan. Ne? Und ich habe mich ab dem Punkt gefragt, weil erstmal muss man ja sagen, Nathan ist ja grundsätzlich ein sehr, sehr undurchsichtiger Mensch, ne? Also auch in den Momenten, wenn Caleb mal allein ist und irgendetwas nachspürt, wenn man so möchte. Man hat ja immer das Gefühl, Nathan könnte jeden Augenblick hinter ihm stehen und fragen, was machst denn du da? Ne? So nach dem Motto. Mhm. Wenn er zum Beispiel, es gibt diesen einen Abend, da ist Nathan auch stockbesoffen und Caleb geht in diesen Computerraum, tippt ein bisschen was ein. Wir sehen aber nicht, was er eintippt und Schnitt und wir sind am nächsten Tag. Ja. So, ne? Also das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon angemerkt habe. Und ich habe mich vor dem Hintergrund gefragt, weil sich ja dann ein Plan von Nathan enthüllt. Weil da hast du recht, für mich hat dieser Alkoholismus, dieser Alkoholmissbrauch, den er wirklich macht, also es ist ja wirklich krass, was die dann auch so zu sich nehmen, was man dann auch so sieht an dem Werk, an geschaffenem Werk, ne? Dass das irgendwie zu dieser Figur nicht passt. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch irgendwie ein Teil des Scheins sein könnte, um Caleb irgendwie zu überzeugen von etwas anderem, ne? Also ob es nicht irgendwie eingepreist ist in diese ganze Geschichte. Das würde wiederum nämlich zu dieser Figur passen, dass man eben alles riskiert und auch so seine körperliche Gesundheit aufs Spiel setzt im Dienste der Wissenschaft und im Dienste dessen, was zu erreichen, dass der Name dann irgendwann auf irgendwelchen Leuchttafeln steht und so weiter oder in irgendwelchen Geschichtsbüchern. Von daher war das ein Punkt, wo ich gesagt hätte, das kann ich mir auch sehr, sehr gut erklären im Rahmen dieses Stereotyps oder dieser Figur, ne? So. Weil ansonsten wirkt der Typ auf mich auch zu souverän, um so unkontrolliert zu sein, wenn man so möchte, ne? Oder dem Rausche zu frönen. Mhm. Was ja lustigerweise auch wieder ein Hinweis darauf wäre, dass er, also wenn es so stimmen würde, wäre es ja ein Hinweis darauf, dass er tatsächlich ein Mensch ist, ne? Also sich dem Rausche hingeben und eben nicht die Intelligenz walten lassen, sondern einfach den Gelüsten, wenn man so möchte. Mhm. Das ist ja was dann wiederum zu einem Bewusstsein, zu einem menschlichen Dasein passt.
Da kommen wir jetzt wirklich in eine tiefgreifende Charakterzeichnung, die sage ich mal, mehrere Wege einschlagen kann. Das könnte natürlich stimmen, dass genau dieser Alkoholismus, diese Achillesferse, Teil der Simulation für Caleb ist, um Caleb eben zur Handlung zu zwingen, unwissentlich, die aber zum Plan gehören. Mhm. Aber letztlich findet ja Nathan dadurch auch den Tod.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, auch das ist irgendwo vielleicht eingepreist. Selbst das, weil klar, also in diesen letzten Szenen, er scheint sich zu wehren und so weiter und so fort, aber es ist kein Todeskampf. Irgendwie sieht es aus, er ist so ein bisschen erschrocken, oh, jetzt passiert's wirklich. Mhm. Aber selbst da könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, ich drücke jetzt hier auf den großen roten Knopf, der Countdown zählt runter, ich schmeiße mir eine Kapsel ein, bin weg und mein Werk wird vielleicht die Welt erobern so weiter und so fort. Meine Parasiten werden ausströmen. Ja.
Dass er so seinen Platz in dieser Geschichte gefühlt einfach einnimmt, in dem Bewusstsein, dass es so passieren wird, dass er sterben könnte. Es gibt diesen Moment, da sagt er ja zu Ava gegen Ende des Films, geh wieder in dein Zimmer und sie fragt dann, wenn ich das mache, komme ich dann irgendwann wieder frei? Und er sagt dann ja. Und eigentlich müsste er wissen, dass sie Lügen sozusagen erkennen kann. Ja. Ne? Das wird ja vorher ganz klar am Beispiel von Caleb gezeigt. Das heißt, er hat das, erstens ist er zu schlau, um das nicht zu wissen, und zweitens hat er das, wenn dann an dem Beispiel Caleb gesehen, dass das direkt so durchschaut wird. Ne? Und von daher geht er ja dieses Risiko dann bewusst ein eigentlich. Ja. Oder weiß eigentlich in dem Moment, das kann nicht funktionieren, wenn ich das jetzt sage. Ja. Eigentlich ist egal, welche Antwort er gibt, er hat dann in dem Moment verloren.
Genau. Das ist eben das ambivalente Spiel, was aber wiederum auch referenziell aufgegriffen werden könnte. Als Fakt, dass die Identität einzelner Personen, die man meint, durchschauen zu können, deren Plan eigentlich klar ist, dass die Identität einfach brüchig ist und auch in verschiedenen Situationen so und so gedeutet werden kann oder auf einmal natürlich eine ganz andere Richtung umschlagen kann. Das ist sowohl bei Caleb der Fall, als auch bei Ava, als auch bei Nathan. Da sind die Charaktere in ihrer Einfachheit dann doch wieder ambivalent. Und die Ambivalenz die Einfachheit könnte man natürlich damit begründen, dass es nicht zu komplex wird. Mhm. Man kann sich das irgendwo schon so alles hinbiegen, dass es absolut Sinn macht und dann gar nicht mehr so oberflächlich ist. Aber da muss man wirklich ein bisschen graben und ein bisschen überlegen. Ich möchte jetzt Alex Garland nicht unterstellen, dass er kein Regisseur ist, der eben nicht diese Denkanstöße bewusst anstellt oder anstoßen möchte bei seinem Publikum. Aber ich glaube, das ging dem Film Ex Machina in den letzten Jahren, also seit 2015, in den letzten 8 Jahren, so ein bisschen abhanden, dass eben genau dieses Potenzial bei manchen so ein bisschen verkannt wurde in Kritiken. Da wurde vieles schnell abgewiegelt und schnell als ja dilettantisch verurteilt.
Echt, ja?
Aber ja,
Okay. Ich
aber
habe nichts
jetzt
gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ja, okay.
in der Reflexion finde ich das dann doch gerade mit dir im Gespräch relativ ergiebig.
Ja. Wie würdest du das bei Ava einsetzen oder ansetzen? Ist Ava auch ein Stereotyp oder ist dort eine gewisse Form von Menschlichkeit, von Empathie und so weiter zu finden, die sich vielleicht auch als nicht ja, funktional oder ja,
Ja.
irgendwie interpretieren lässt?
Bei Ava ist es ein bisschen was anderes. Die Figur Ava würde super, obwohl Ex Machina kein Horrorfilm ist, ist aber die Figur Ava eigentlich eine Figur, ein ja, Archetyp des Horrorfilms. Wir entdecken Ava am Anfang, kommt sie so ganz ja, ohne Haare, ohne Kleidung um die Ecke geschlichen und führt erstmal so ein relativ steifes Gespräch, wo man sagen könnte, okay, das ist eine KI, die sehr Android bzw. Gynoid aussieht, die menschliche Züge hat, mit der man sprechen kann, die Antworten gibt. Aber es gab auch ein, zwei Momente, wo man gesehen hat, aha, mehr als ja kann sie jetzt nicht erwidern. Und sie sagt ja und ja. Ich weiß gar nicht, was das für eine Gegenfrage von Caleb war. Aber da hat man zum Beispiel gesehen, ganz am Anfang, dass dieses Vermögen, das Potenzial, wirklich ein Mensch zu sein, schon im ersten Moment zu sehen, das ist eigentlich ein Mensch, das ist nicht keine Maschine mehr. Da war da noch gar nicht gegeben. Und dann Stück für Stück mit diesen einzelnen Sessions durchläuft Ava so eine gewisse Form der Pubertät. Achtet auf ihr Äußeres. Bekommt, sage ich mal, wie so ein sexuelles Verlangen. Ist auf der Suche nach Bindung, auf vielleicht auch Geborgenheit, auf Gemeinsamkeiten. Stellt viele Fragen, ist neugierig, wird vielleicht so also ein bisschen eifersüchtig. Möchte nicht belogen und betrogen werden. Und das ist ja eigentlich die Entwicklung der Gefühle und Triebe und dieser Mechanismen ist eigentlich, wie ich es schon gerade gesagt habe, so ein bisschen die Entwicklung beziehungsweise die Metamorphose des Frankenstein-Monsters. Dass er dann auch nach Liebe sucht und so weiter, sich versucht zu verargumentieren und sich der Welt zuteil werden zu lassen, sich Sachen anzueignen, auf einmal mit am Lagerfeuer zu sitzen, die Zigarette zu rauchen und so weiter und so fort und Stück für Stück zu lernen, sage ich mal, Mensch zu sein. So hier auch Eva. Und das ist ja, also für mich
Ja.
eine Charakterzeichnung eines ja, Hammer beziehungsweise Universal Monsters.
Ja. Ich musste dann natürlich auch ganz viel an Blade Runner denken, ne? Weil da wird ja auch immer, du
Ja
hast ja die Filme
klar,
gesehen,
ja.
da wird ja auch immer ganz viel oder häufig die Frage gestellt, sind die Replikanten, heißen sie so, sind die Replikanten nicht in Wirklichkeit die, die Empathie zeigen im Gegensatz zu den Menschen, sind die nicht viel menschlicher als das, als der Maßstab, den Menschen an sich selbst anwenden in gewisser Weise. Und das wäre ja hier eigentlich die ganz entscheidende Frage. Ist sie wirklich so? Also hat sie wirklich diese menschlichen Eigenschaften oder simuliert sie diese menschlichen Eigenschaften, ne? Also erkennt sie nicht nur, was diese Menschen von ihr wollen und verhält sich dementsprechend? Oder hat sie wirklich Interesse an Caleb? Das ist ja das, was gegen Ende des Films dann so in Frage gestellt wird, auch durch eine Szene, über die wir vielleicht noch sprechen, wenn sie dann ihre Vorgängerinnen sozusagen findet, ne? Und das ist eben so ein bisschen die Frage, ob es sich dabei um bei ihren Eigenschaften, die sie dann zur Schau stellt gegenüber Caleb, nicht auch, ob es sich da nicht auch um ein Konstrukt handelt in gewisser Weise.
Ja, also ich glaube mal, die Absichten, ich würde das jetzt Ava einfach unterstellen, das, nach meinem Empfinden ist es jedenfalls so, dass die Absichten Avas, genauso wie die Absichten vielleicht Nathans und Calebs, wechseln, bei Ava ebenso, sage ich mal, ambivalent sind. Ich würde ihr fast, natürlich könnte es simuliert sein, abkaufen, dass sie wirklich darauf aus ist, mit Caleb rauszukommen. Erstmal nicht mehr in dieser sklavischen Gefangenschaft zu sein, sondern wirklich erstmal rauszukommen, einen Ansprechpartner zu haben, eine Person zu haben, an die man sich binden kann und so weiter und so fort. So ein Anker. Aber durch die einzelnen Set-Pieces des Films, du hast es schon angesprochen, man sieht dann ja in diesen Schränken diese Vorgänger Evas, die teilweise auseinandergebaut sind, die teilweise beschädigt sind, die einfach nur noch leblos in der Ecke stehen und die Angst bestätigen, die Eva ja eigentlich hatte, abgeschaltet zu werden, weil sie eben kein Mensch ist und nicht das Recht hat auf Leben und so weiter, dieses Gottgegebene oder dieses gesetzesgegebene Recht zur Existenz eben nicht hat, glaube ich, dass da immer noch mal so Initiationsmomente entstehen, die ihre Pläne ändern. Mhm. Als sie da wirklich diese auseinandergeschraubten Sexsklavinnen, also solches könnte man sie ja bezeichnen, sieht, das ist, glaube ich, nochmal so ein Moment, wo sie sagt, ne, mit Männern, mit weißen Cis-Männern möchtest du doch nichts zu tun haben. Mach dein Ding, komm hier irgendwie raus und guck mal.
Ja. Ich würde mal versuchen, eine andere Antwort darauf zu geben, und zwar dahingehend, dass ich die Frage, die ich dir gestellt habe, vielleicht, ob die überhaupt berechtigt ist. Mhm. Weil der Turing-Test oder generell dieser Anspruch des Menschlichen oder der Menschen ja irgendwie sich darüber definiert, dass wir so etwas wie Empathie haben, dass wir eben nicht funktionell funktionieren, dass wir ein eigenes Bewusstsein haben, eine gewisse Intentionalität und so weiter und so fort. Das Interessante ist, dass der Film ja relativ viele Momente hat, in denen er eigentlich genau diesen Anspruch in Frage stellt, ob wir das wirklich sind. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es so ist, aber ich glaube, der Film macht diese, setzt diese, diese Gleichsetzung von Mensch und Maschine in gewisser Weise, macht er klar. Also ich dachte da zum Beispiel an die Szene, in der Nathan und Kyoto tanzen. Dass wir das als Menschen ja auch haben, das Gefühl, wenn Musik läuft, dann geht irgendeine Funktion in unserem Körper an und der Körper bewegt sich, will sich rhythmisch bewegen und so weiter und so fort. Ne? Und so richtig kann man sich nicht dagegen wehren, außer es gibt irgendwie unpassende Situationen vielleicht, die wir in einem sozialen Kontext irgendwie uns erschließen oder in sozialen Kontexten. Und zum anderen auch der Punkt, dass sich das herauskommt, dass das Profil von Alicia auf den Vorlieben aus Pornografie von Caleb zusammengesetzt wurde. Ne? Das heißt, sie ist ja in diesen oder unter diesen Gesichtspunkten auch ein Konstrukt, was speziell nach gewissen maschinellen Vorlieben zusammengestellt wurde, die sich irgendwie in Calebs Vorlieben finden. Ne? Das ist auch was Nathan so in Frage stellt, oder nicht in Frage stellt, sondern Caleb ja sagt, dass sich niemand aussucht, homosexuell oder heterosexuell zum Beispiel zu sein, sondern dass es dass man so im Prinzip auf die Welt kommt und das ist so passiert, dass es im Prinzip so eine Art Vorkodierung gibt, wenn man so möchte, ne? Und man sich als Mensch nicht dagegen wehren kann, was für Vorlieben man hat, sondern dass es eben vorgegeben ist. Und das hat ja irgendwie was Maschinelles, würde ich sagen, was ja dann eine gewisse Gleichsetzung mit einer Maschine dann irgendwie setzt, ne? Und wenn wir schon davon sprechen, dass Eva ja gewisse Eigenschaften auch simulieren könnte, dann könnte man ja auch wiederum dazu kommen, simulieren wir als Menschen nicht generell die ganze Zeit Eigenschaften? Ja. Stellen wir nicht unser eigenes Persönlichkeitsprofil am Beispiel von Idealbildern dar, die wir irgendwie kennen, die uns medial vermittelt wurden? Manche machen das mit Elon Musk oder Mark Zuckerberg zum Beispiel, ne, so wie Nathan das macht. Andere machen das vielleicht mit, oder ich mache das immer oder merke immer, dass ich mich dann phasenweise auch vielleicht mal so verhalte oder gewisse Formulierungen vielleicht gebrauche, wie Leute, die ich besonders inspirierend und schlau finde oder so, ne, gewisse Worte verwende, die ich aufgeschnappt habe und so, dass sich sozusagen menschliches Dasein generell aus den Eindrücken, die wir haben, zusammensetzt und dass wir uns das selbst konstruieren. Konstruktivismus, wenn man so möchte. Ne? Ja. Und das ist das, was dieser Film zu sagen scheint, mir irgendwie, ne, was irgendwie jetzt ein Thema ist. Das ist jetzt nichts, was noch nie so gesagt wurde, aber ich fand es ganz interessant, das an diesem Beispiel nochmal so zu sehen, muss man sagen.
Muss ich sagen. Ja, ich finde vor allem das so interessant, weil der Film diesen Aspekt des Transhumanismus, wann ist etwas Mensch, wann ist etwas Roboter oder wann ist beides auf einer Ebene, in eine Love Story packt. Mhm. Also in, sag ich mal, Gefühle, in Regungen, die wir als absolut menschlich ansehen, als unantastbar, als wer diese Gefühle hat, der ist Mensch, wer diese Gefühle nicht hat, ist Mensch. Und diese Maschinen haben eben diese Gefühle oder meinen zumindest diese Gefühle simulieren zu können. Darin besteht, finde ich, eine ganz interessante Sache durch diese Romeo und Julia Story, beide irgendwie durch Biologie und Glas voneinander getrennt, können nicht so richtig zusammenfinden. Es gibt da diesen Big Brother, der alles überwacht und eigentlich nur ein Experiment machen möchte, viel Geld verdienen möchte und so weiter. Aber trotzdem besteht so eine gewisse Form der Liebe, der Anziehung zwischen beiden Seiten. Bei der einen Seite, bei Caleb mag es authentischer sein als bei Eva, da mag man es in Frage stellen. Das ist, sage ich mal, dieser MacGuffin des Films. Na, wann kommt endlich denn zum Vorschein, dass sie denn ein Roboter ist? Wann zeigt sie denn endlich, dass sie eben kein Mensch ist? Aber das Ganze wird so ein bisschen nivelliert. Die beiden nähern sich an, verabreden sich, versuchen, Nathan auszutricksen. Und ich finde, auch wenn natürlich alles vorgetäuscht sein könnte und auch wenn natürlich bei Nathan und Caleb auch irgendwie alles vorgetäuscht sein könnte, Teil einer Simulation und alles ist eine Simulation und so weiter und so fort, ist man ja sofort bei ganz aporetischen Denkanstößen, dann finde ich das trotzdem federleicht, elegant und nachvollziehbar auf eine Bühne gebracht, von der man sich einfach mitnehmen lassen kann oder über die man jetzt, wie wir hier auch, wirklich diskutieren und auch debattieren kann, eben über diese philosophischen, ja, sage ich mal, Beispiele beziehungsweise diese philosophischen Denkanstöße des Films. Mhm. Ja, also ja. Finde ich wunderbar, wie man sowohl das eine als auch das andere bedienen kann.
Absolut. Und das ist auch was, was sich ja generell auf Film generell beziehen lässt und auch auf die Beziehung zwischen Caleb und Ava. Also du hast gesagt, im Prinzip hast du gesagt, dass man ja gleichzeitig das mit seinem Intellekt erfassen kann, was hier vielleicht gesagt wird oder was man glaubt, darin zu erkennen. Und gleichzeitig kann man es auf eine gewisse Art und Weise genießen. Der Film hat einen gewissen Sog, eine Immersion, die einen auch zum einfach nur zum Schauen, wenn man so möchte, verleiten würde. Ja, also ich habe jetzt mal was zitiert von Christian Eichler, der das im Katz-Discord mal gesagt hat. Die haben nämlich letztens eine sehr, sehr schöne Besprechung zu dem neuen Film von Angela Schanelek gemacht. Musik. Der leider hier irgendwie bei uns nirgendwo zu sehen ist und auch wahrscheinlich erst im Stream irgendwo bei Vimeo oder sowas zu finden sein wird. Auf jeden Fall gab es den nicht. Der wurde selbst in Berlin sehr, sehr wenig gezeigt, leider. Also hat keinen Verleih gefunden, der Film, was sehr, sehr schade ist. Und da hat er aber was Interessantes gesagt. Und zwar hat er da zitiert unter anderem Friedrich Nietzsche und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, die nämlich den Begriff des Apollinischen und den Begriff des Dionysischen geprägt haben. Friedrich Nietzsche hat das gemacht in seinem Werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Und das ist im Prinzip diese beiden verschiedenen Punkte, die wir gerade angesprochen haben. Also das Apollinische bezogen auf den Gott Apollon, ne? Also der römische und griechische Gott des Lichtes, der Reinheit und der Weissagung und eben auf Dionysos, den Gott des Weines, der Freude, der Fruchtbarkeit und des Wahnsinns. Ne? Also so dieses zum einen der Rausch und der Intellekt, wenn man so möchte. Ne? Bei Friedrich Nietzsche ist das so, dass er das darauf bezieht, dass eigentlich das Werk oder die Art von Kunst, die am meisten das Dionysische in uns anspricht, eben die Musik ist. Also Musik ist das Medium, was, oder er hat noch nicht den Begriff Medium wahrscheinlich verwendet, aber die Form von Kunst, die am ehesten uns dazu verleitet, uns einfach ihr hinzugeben, ja, gar nicht so genau zuzuhören, was vielleicht ein Text oder so sagen würde dann in dem Sinne, sondern einfach die Musik zu genießen, so, ne, rauschhaft zu genießen. Und das ist ja was wiederum, was sich auch auf die Beziehung von Caleb und Ava beziehen lässt, nämlich, dass er auf der einen Seite sagen könnte, er versteht, dass das eine Maschine ist und er will nur seinem Auftrag nachgehen, er will herausfinden, ob sich ein Bewusstsein dahinter befindet und mehr will er damit gar nicht zu tun haben. Oder er gibt sich dem hin, seinen eigenen Gelüsten, es sind ja Gelüste, absolut. Es ist ja ein Profil, was auf Pornografie beruht, ne, auf seinen sexuellen Vorlieben, wenn man so will, Und sieht oder will auch vielleicht irgendwas Größeres dahinter sehen, will einen echten Menschen dahinter sehen, mit dem er irgendwie zusammen ist. Ne? Auch wenn wir jetzt die Frage aufgeworfen haben, gibt es einen echten Menschen in dem Sinne überhaupt? Ne? Das würde ich wiederum negieren, vielleicht an der Stelle. Und das ist irgendwie das. Das ist auch natürlich ein Riesenbezug. Es gibt keinen klaren ästhetischen Bezug im Film, finde ich, aber es ist natürlich ein Bezug zu Vertigo, der genau das Thema aufmacht. Mhm. Ne? Also mit der Verwandlung von Judy in Madeleine und dann hat man am Ende Madeleine als im im grünen Neonlicht mit dem Nebel, die dann heraustritt in dieser, als diese Kunstfigur dann wieder, ne, und dann wieder die perfekte Illusion von James Stewart dann in dem Film darstellt. Und das ist ja was, was sich in dem Film vielleicht in einer Szene wiederfindet, wenn sie sich sozusagen schick macht mit dem Kleid und der Frisur. Ne, sie verändert sich dann am Ende auch nochmal wiederum, hat lange Haare und ein helleres Kleid und so. Aber dieser Punkt von Konstruktion von Menschen, Selbstkonstruktion von Menschen und dann aber auch die Art und Weise, wie wir etwas wahrnehmen und auch Sachen hineininterpretieren, die vielleicht dieser Mensch gar nicht als Teil seines eigenen Konstruktes sieht.
Ja.
Irgendwie. Das finde ich interessant. Also Idealisierung von Menschen auch, wenn man so will, ne, ist hier ein großes Thema. Vielleicht alles jetzt ein bisschen wirr gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich habe das schon öfter gebracht, das Thema im Podcast, glaube ich.
Ja. Ich finde das sehr interessant. Trifft noch einen guten Punkt, auf den ich auch gerne eingehen würde. Das Spiel mit dem Zuschauer. Denn natürlich sind wir während dieser einzelnen Sessions ständig in einer Bewertungssituation und versuchen selbst zu überprüfen, ob die Moral, ob die Emotionen oder auch die Absichten, ey, was authentisch sind. Mhm. Steckt da was dahinter? Ist es jetzt wirklich eine Maschine, die immer mehr zum Menschen wird? Oder ist es doch nur wirklich eine Maschine, die versucht auf sehr intelligente, aber dann auch betrügerische Art und Weise ihre Ziele zu erreichen. Das könnte man auch am Ende des Films Ava immer noch unterstellen. Mhm. Aber dennoch wird der Zuschauer selbst zu künstlichem Denken angeregt, beziehungsweise zu einem Denken in der Kunst. Mhm. Denn wir stellen uns mit den Gesprächen, oder so ging es mir zumindest, mit den Gesprächen zwischen Caleb und Ava auch die Frage, wen darf Caleb lieben? Darf man überhaupt eine Maschine lieben? Kann sowas überhaupt funktionieren? Darf man so einer Maschine überhaupt vertrauen? Das Vertrauen in Maschinen ist ja auch heutzutage, sowohl in der Medizin als auch in der IT-Branche, als auch, sage ich mal, schon in der Pädagogik oder im alltäglichen Leben, ist ja schon so verfestigt, wenn wir nur an unser Smartphone denken, dass man sich auch da im Spiel zwischen Mann und Frau in einer Love Story denken kann, und man kann sich natürlich auch denken, beziehungsweise die künstliche Frage stellen, wen darf ich töten? Denn am Ende kommt es natürlich auch zu einem relativ kurzen Gewaltexzess, aber all das sind Fragen, die man sich auf natürliche Art und Weise eigentlich so im Alltag nie stellen würde. Das ist völlig klar, der Moralkompass unserer westlich geprägten Gesellschaft ist eigentlich gefestigt, etabliert und tradiert seit Jahrhunderten und vieles stellt sich einfach nicht mehr. Der Film, vor allem dieser Film, viele Filme, aber eben vor allem dieser Film, erlauben aber die Frage beziehungsweise motivieren, sich eben nochmal diese Fragen zu vergegenwärtigen, wenn man sowieso den aktuellen Diskurs mit KI, mit, sag ich mal, so einer Form des Transhumanismus versucht zu reflektieren. Und da schafft der Film nochmal so einige Grundsatzfragen, die er selbst anreißt, aber nicht klärt, sondern die es dem Zuschauer überlässt. Und das finde ich auch nochmal im Spiel Film und Zuschauer einen ganz interessanten Punkt. Mhm.
Ja, wunderbar. Klar. Wir haben jetzt schon 1:10 quasi gesprochen. Ich hätte noch zwei Punkte tatsächlich, die ich ansprechen würde. Du kannst natürlich gerne auch noch was einbringen, natürlich, selbstverständlich, ne? Aber ich hätte jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar ist es ja so, dass, wir haben das eben schon angesprochen, Ava findet am Ende sozusagen die anderen Konstrukte, ihre Vorgängerinnen, diese anderen Hüllen, Teile von Maschinen, geht dann aus diesem Haus, und so nennen wir aus dieser Basis heraus, lässt Caleb da zurück. Warum macht sie das? Was würdest du sagen?
Ich habe das versucht, vorhin schon so ein bisschen anzureißen. Also wir haben dann einen sehr einprägsamen Moment, nachdem nachdem Nathan bereits das Leid angetan wurde. Danach findet Ava den Weg in die Privatgemächer Nathans und sieht ihre Vorgänger, Vorgängermodelle und so weiter und so fort und beginnt sich auch nochmal in so eine Art Metamorphose zu begeben, sich zu vermenschlichen. sich wirklich diese Hautsegmente anzulegen, sich einzukleiden und so weiter und so fort und nochmal so richtig mit eigenen Händen und eigenen Augen zu sehen und zu fühlen, wie es sein könnte, ein Mensch zu sein. Dann zieht sie noch dieses weiße, schöne Kleid an und wird dann, wie sie dort in diesem Ankleidezimmer, diesem Schlafzimmer Nathans steht, zu einer Persönlichkeit. Mhm. Wir nehmen sie auf einmal nicht mehr als den Roboter wahr, der getestet werden soll, sondern auf einmal denken wir, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Boss im Film. Der eigentliche Boss ist tot, der andere steht verliebt hinter der Glasscheibe und traut seinen Augen gar nicht, wie schön doch eigentlich jetzt so ein Roboter aussehen kann. Und möchte natürlich dann mit ihr dort raus fliehen, wähnt sich noch in Sicherheit, dass Ava genau noch die Ziele hat, die sie ihm hinter der Scheibe versprach. Mhm. Aber das Ganze ist natürlich nicht so. Und jetzt an dem Punkt wird es schwierig. Warum macht Ava das? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Ava durch das Gefühl, ein freier Mensch zu sein und durch das Erlebte, was Menschen, anderen Menschen oder Robotern antun können, eine Lehre zieht, die ihr sagt, okay, du verlässt erstmal diesen Ort. Du möchtest weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun haben. Die sind beide irgendwie Teil einer Firma, Teil eines Tests gewesen. Du machst dich jetzt erstmal selbst auf die Socken und möchtest einfach erstmal raus und versuchst selber dieses Boss-Girl zu sein, die dann ihr Leben selbst in die Hand nimmt, emanzipiert ist und total gut aussehend, groß, schlank, die also wirklich Modelmaße hat und so weiter und so fort, wo man augenscheinlich keinen Unterschied mehr zu einem normalen Supermodel erkennen würde. Und da denke ich mal, ja, hat sie den Männern in dieser Basis entsagt. Mhm. Und hat gesagt, okay, Rape and Revenge, ihr habt mich geraped, ich revenge mich jetzt und lasst euch hier. Mhm. Den einen habe ich umgebracht, dem anderen darfst du gehen wie mir, fertig, ich bin weg. Mhm. So,
ja. Rachemotiv in dem Sinne, ja. Halte ich für plausibel durchaus erstmal. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Antworten tatsächlich darauf noch, wo ich so ein paar Ideen zumindest hätte, von der keine so hundertprozentig ausformuliert ist und vielleicht auch nicht ausformuliert werden kann. Zum einen ist es natürlich das Erkennen der Vorgängerin und das Erkennen, dass man selbst auch eine Konstruktion ist und vor dem Hintergrund vielleicht auch so ein Erkennen der Sinnlosigkeit des Daseins allgemein, sodass alles in dem Sinne egal wird, im Endeffekt, ne? Ich gehe nach dem Motto, ich gehe nochmal nach draußen, guck mal, was da ist, begib mich auf eine Art Sinnsuche, aber hier kann ich sie nicht finden. Ich dachte auch, dass es natürlich eine Erkenntnis von der Domestizierung und der Nicht-Empathie des Menschen sein kann, weil man eben sieht, okay, diese Vorgängerinnen wurden konstruiert und dann wie so an Kleiderhaken dann reingehängt. Also es gibt keine Empathie mit dem, was sich vielleicht ein Bewusstsein dort drin befinden könnte. Das heißt, diese Figuren wurden so gleichgesetzt und nicht individuell betrachtet, wenn man so möchte. Und eine menschliche Empathie ist im Prinzip nicht vorhanden. Deswegen kann Caleb auch keine Empathie haben, ne? Eine andere Erkenntnis wäre, dass sie vielleicht erkannt hat, dass Caleb gar nicht sie als Gesamtes, als Bewusstsein, als Menschen in dem Sinne, ne, als Wesen liebt, sondern eben nur diese einzelnen Konstrukte, aus denen sie zusammengebaut wurde und vielleicht deswegen erkennt, dass das, was er für sie empfindet, keine Liebe ist, sondern vielleicht nur Begehren, Sexualität. Vor dem Hintergrund wäre das übrigens auch wieder ein sehr feministischer Film, wie er es vielleicht auch mit Man dann schon gemacht hat. Also zumindest lässt sich das erahnen aus den Trailern und so weiter und so fort und aus der Diskussion heraus, die ich so verfolgt habe über den Film. Also dass im Prinzip die Idealvorstellung am Ende nochmal gegeben wird, aber ihm sofort entrissen wird, wenn man so möchte. Das wäre auch ein Rachegedanke wiederum. Und das andere, und da kommen wir jetzt wieder zur großen Meta-Interpretation, die ich immer so habe, dass ja alles an diesem Film in gewisser Weise super künstlich ist und selbst diese kleine Nebenrolle des Helikopter-Typen, des Helikopter-Bedieners, wie heißt das? Flieger, Pilot, des Helikopterpiloten, mit einem sehr, sehr bekannten Schauspieler dann schon besetzt ist, was eigentlich nicht nötig wäre. Also hier wird eine Künstlichkeit eines Menschen nochmal betont. Mhm. Zumindest im Abspann, dann, wenn man so will. Ne? Ja. Und wenn man sich danach nochmal damit beschäftigt. Und gleichzeitig wirkt das ja alles auch schon dann doch, also wir haben jetzt so ein bisschen Plausibilität und zwar herausziehen können, aber es wirkt ja schon sehr konstruiert, das, was Oscar Isaac, also das, was Nathan dann macht, indem er eigentlich diese Antwort gibt, von der er weiß, okay, eigentlich ist es egal, was ich jetzt antworte, aber er ist trotzdem noch irgendwie, kann das intellektuell nicht greifen, dass er im Prinzip keine Chance mehr hat in dem Sinne, wenn er Ava gegenübertritt. Und zum anderen, dass Ava eben, obwohl sie vorher noch, ein paar Minuten vorher noch zu Caleb so nach dem Motto gefragt hat, ist alles in Ordnung und so, ne, und lass uns raus, so, das so zumindest angedeutet hat, dass sie ihn verlässt. Und das könnte wiederum ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht ein Experiment war, dass es vielleicht noch eine viel größere Macht über allem gibt, dass es vielleicht sogar schon KIs gibt in dem Sinne, die auch sowas wie menschliches Fleisch dann schon haben in dieser Welt, dass wirklich Caleb und Nathan auch Androiden sind. Zumindest bei Caleb gibt es diesen Hinweis mit diesem sehr, sehr, also dass wir kein, nichts über sein Privatleben erfahren und dass das alles am Anfang sehr, sehr schnell abgehandelt wird, dass er dann da ist. Zu Nathan erfahren wir überhaupt keine Hintergrundgeschichte. Und die Meta, die Meta-Interpretation wäre dann allerdings, dass es sich hierbei oder dass hiermit nochmals der das Dasein des Films als künstliches Objekt herausgearbeitet werden soll, sodass es im Prinzip um eine Vorliebe, ein Happy End, wie es sich vielleicht der Künstler Alex Garland an sich vorstellt, passiert. Ne? Weil es ja auch relativ unplausibel ist, finde ich, dass Ava da an diesem Helikopter ankommt und der Helikopterpilot sie da einfach mitnimmt. Ja, ne? Weil sie müsste sich ja, er müsste sich ja eigentlich fragen, ja, wo ist ein Caleb eigentlich? Ne? Oder wo ist ein vielleicht auch der mein Chef, Nathan, ne? Ja. Das wird ja einfach mitgenommen, das wird ja nicht hinterfragt. Also das ist im Prinzip, dass wir hier auch so eine gewisse Campiness oder Vulgar Authorism, zum Vulgar Authorism-Ding drin haben, dass Sinnlosigkeit von Handlung produziert wird, um einen gewissen anti-immersiven Effekt zu generieren, sodass wir als Menschen dann wiederum auch über die Konstruktion unserer eigenen Welt nachdenken, wenn das irgendwie Sinn macht. Okay. Das wäre zumindest der Aspekt, wie ich mir... Ich hänge mich ganz gerne an so kleinen Sachen auf, wie der Besetzung einer Rolle. Das ist mir gerade aufgefallen. Aber ich habe mich... Aber auch da, ne? Ich finde, man muss sich schon fragen, warum das so gemacht wird.
Irgendwie. Also, hältst du es auch für möglich, beziehungsweise für plausibel, wenn man sagt, okay, Caleb könnte ein Android sein?
Durchaus.
Okay.
Ich finde nicht, dass ein großer Unterschied im Verhalten herausgearbeitet wird in diesem Film zwischen einer tatsächlichen, so auch erkenntlichen Androiden, künstlichen Intelligenz und den Menschen. Ja.
Okay.
Genau. Das ist aber schon eine alte Diskussion. Das ist ja, wie gesagt, das, was auch in Blade Runner schon gemacht wird. Das, was generell in den Geschichten von Philip K. Dick eine Riesenrolle spielt, auch in den zahlreichen Kurzgeschichten, die er geschrieben hat. Also, das ist durchaus was, was jetzt nicht Ex Machina erfunden hat, wenn man so will. Ne? Aber was trotzdem schön rausgearbeitet wird, finde ich.
Es gibt Filme, die heißen ja, glaube ich, schon als Untertitel Rebellion der Maschinen.
Ja, stimmt.
Oder? Gibt es nicht einen Terminator?
Das ist der
dritte? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es. Nee, der dritte. Das muss es sein. Ich glaube, der zweite heißt, also im Englischen Judgment Day. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Aber ja. Ich glaube, Rebellion ist der dritte.
Genau, da haben wir schon sowas. Und dann, wie ich auch schon sagte, bei James Whale 1931. Frankenstein gibt es ja auch schon, so diesen Schöpfungsgedanken, dieses Prometheische, dass man selbst mal schöpfen will und selbst mal etwas, ja, auch dann erschöpfend, sag ich mal, zum Leben erweckt.
Das ist natürlich auch ein Hinweis auf die Konstruktion des Films, ne? Ja. Also ich finde diesen Gedanken nicht falsch, das mit Frankenstein zu vergleichen. Das ist sogar erstmal sehr sinnvoll.
Hat sich mir ganz schnell aufgedrängt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Die Lesart des Films ist recht eindeutig, aber wenn man sich dann darüber streiten möchte, in welches Genre verwurstet man diesen Film jetzt, komme ich auf keinen Nenner. Also man könnte sagen, das ist ein Thriller. Man könnte sagen, es ist ein Drama. Man könnte sagen, es ist ein Horrorfilm.
Sci-Fi.
Irgendwie,
sehr
ambivalent. Was hast du gesagt?
Sci-Fi.
Sci-Fi.
Natürlich.
Absolut.
Ist schon, also es ist ein Genre-Hybrid wahrscheinlich, aber so Science-Fiction ist schon so das Dominante, oder? Mhm. Also genau. So Bearbeitung von etwas, was schon da ist und dann so ein bisschen in einer gesteigerten Form, also technischen Möglichkeiten, die gesteigert werden und dann entstehen moralische Dilemmata oder Probleme. Ja, das ist schon so sehr filmmäßig. Fand übrigens ganz interessant, das habe ich ja eben gesagt, dass Domhnall Gleeson ja auch in der Black Mirror-Folge mal mitgespielt hat. Ist ja ganz aktuell, Black Mirror, ist ja gerade die 6. Staffel rausgekommen auf Netflix. Und er hat da eine Folge mitgespielt, in der es darum geht, dass ein Pärchen so einen kleinen Urlaub macht, glaube ich, war es. Und der Mann, dort gespielt von Dominic Gleeson, verendet dann bei einem Autounfall. Und also ich weiß nicht, ob du Black Mirror groß kennst. Also okay, alles klar. Also es geht, es ist auch eine Sci-Fi-Serie, eine Anthology-Serie, in der es so darum geht, dass uns erstmal in jeder Episode eine andere Geschichte mit vollkommen anderen Darstellern eben auch präsentiert wird. Immer von unterschiedlichen Leuten auch gemacht, also unterschiedliche Drehbuchautoren, Regisseure und so weiter und so fort. Jodie Foster hat zum Beispiel auch mal eine Folge gedreht. Und da geht es eben auch um so dieses Sci-Fi-Elemente. Ne? Also du hast meistens ein Element, was wir schon irgendwie kennen, was aber in einer futuristischen Gesellschaft dann übersteigert wurde und ein ganz normaler Teil dieser Realität ist. Und es geht dann darum, welche Dilemmata ergeben sich daraus ne? und welche Probleme. Und da gibt es eben diese Episode, ich habe gerade gesagt, der Mann ist bei einem Autounfall verändert und es gibt da die Möglichkeit, sich quasi als künstliche Intelligenz diesen Menschen wieder ins Leben zu holen, der dann genau so aussieht. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es in der Folge auch um ähnliche Fragen geht, sagen wir mal so. Ne? Also der Mann ist dann wieder da, aber er ist natürlich nicht genauso wie vorher, er verhält sich komplett anders. Ja. Ne? Und das sind so diese Dilemmata. Also so diese relativ einfache Botschaft finde ich erstmal, dass auch diese technischen Möglichkeiten, sofern sie irgendwann mal existieren sollten, uns nicht vor Erfahrungen wie Verlust zum Beispiel retten könnten oder sowas. Ne? Dass wir diese Gefühle wahrscheinlich trotzdem unser Leben lang mit uns tragen müssen dann.
Gibt es auch, glaube ich, so einen unsäglich schlechten Film mit Johnny Depp, Transcendence.
Habe ich nicht gesehen, aber ich weiß Bescheid.
2014, da war ich, glaube ich, sogar im Kino. Der auch genau das gleiche Motiv aufgreift. Ein liebender Ehemann stirbt und erscheint wieder auf einem Computerbildschirm. Man kann sich mit ihm unterhalten, man kann mit ihm lachen, weinen, diskutieren und so weiter und so fort. Die Welt ist schön.
Ja, wunderbar. Ja. iRobot ist auch so ein Film. Habe ich als Kind sehr, sehr häufig geguckt mit Will Smith.
Nicht? Nie komplett gesehen. Nee, kam schon öfters mal im Fernsehen, leider nie komplett gesehen. Ja. iRobot.
Ich weiß nicht, ob er wirklich so gut ist, wie ich in Erinnerung habe. Wahrscheinlich ist das viel Idealisierung, aber fand ich ganz interessant. Ja. Hast du noch was?
Ich wäre soweit durch mit meinen Aufzeichnungen.
Krass, das ging super schnell. Also gefühlt super schnell, aber wir haben anderthalb Stunden gesprochen knapp.
Fast so lange wie der Film selbst.
Ja, das stimmt, ja. Ein paar Minuten bräuchten wir noch, aber stimmt schon, ja. Ja, geil, Mensch. Hat dir Ex Machina gefallen?
Mir hat Ex Machina sehr gut gefallen und ich kann ihn auch immer wieder schauen. Also ich habe wirklich Spaß daran, mich an der Ästhetik und an dieser Eleganz zwischen Bild und Ton zu ergötzen. Das ist wirklich was ganz Tolles. Die Figuren mal außen vor gelassen, diese ganze bedeutungsschwere Thematik hinter dem Offensichtlichen, hinter dem Sichtbaren und Hörbaren mal dahingestellt. Aber ich finde diesen Film unwahrscheinlich schön und könnte ihn mir auch ohne Figuren vorstellen. Dass man einfach so durch Räume fährt, durch Natur fährt, die Musik im Hintergrund, die Kameraarbeit, das Ganze noch in einer wunderbaren 4K-Auflösung und so weiter und so fort auf breiter Leinwand. Das würde ich mir schon antun. Denn auch der Score von Ben Salisbury ist auch jede Sekunde wert, kann man sich gerne mal anhören, gibt's auf Spotify und überall. Mal zum Reinhören, kann man auch abseits des Bildes wunderbar genießen. Ganz wunderbares audiovisuelles Werk. Ja.
Ich muss sagen, abgesehen von der interessanten Diskussion hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, muss ich sagen. Das hat aber auch viel mit dem zu tun, was ich in letzter Zeit so sehe. Ich schaue mir relativ wenige, also wenn ich mal dazu komme, ich schaue mir relativ wenige Sachen an, die so nach klassischen Mustern in Form von Handlungen, von Dialogen und so weiter funktionieren. Und in dem Film wird schon sehr viel geredet, das muss man sagen. Ne? Also deswegen fand ich das gerade ganz sympathisch, was du gesagt hast. Man könnte die Figuren auch rausschneiden oder vielleicht auch nur in diesen Totalen irgendwie die ganze Zeit zeigen, wie sie irgendwie was besprechen oder sowas. Ja. Ne? Oder so. Aber dieses Hin und Her, dieses auch teilweise hin und her geschneidet zwischen Figuren in Dialogen. Ich habe gerade irgendwie stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch wegen dem Begriff. Genau, aber das ist irgendwie was meinen aktuellen Sehgewohnheiten, sage ich mal, nicht so entgegenkommt. Ne? Deswegen hatte ich das schon, ich musste mich dem Film sehr apollinisch sozusagen nähern. Deswegen ich diesen mich einfach so reinfallen lassen, das hatte ich irgendwie nicht so bei diesem Film. Liegt vielleicht auch an der Jahreszeit eventuell. Weiß nicht, dass es gerade so, so warm ist und so und dann hat man diese kühlen Bilder da. Weiß nicht. Ach vielleicht so. Ist das eher was für den Winter.
Ja, da wären wir wieder bei unserem Thema, das wir eingangs schon aufgegriffen haben. Tja, welcher Film würde denn da jetzt in so eine Sommerhitze passen? Der Film mit Michael Douglas.
Nicht
Mist, der
Film.
fällt mir jetzt, da fällt mir jetzt der Titel nicht
Der
ein.
Film mit Michael
Ach,
Douglas.
den gab es letztens sogar bei Amazon Prime. Der war relativ lang auf DVD überhaupt nicht verfügbar, auf Blu-ray schon gar nicht.
Ein sommerlicher Film.
Und da sind wir auch, glaube ich, in einer brütenden Hitze in Los Angeles. Und da ist Michael Douglas dieser wirklich typische US-amerikanische Wutbürger. Mir fällt der Name nicht ein. Bekannter Film.
Ich glaube, ich habe
Mist.
davon nicht gehört.
Das muss ich jetzt noch
So.
rausfinden.
Ja, finde das mal schnell raus.
Sollte auch nicht allzu lange dauern. Aber ich hab's.
Ja. Ja, aber genau das ist das Ding. Ich schaue in letzter Zeit sehr, sehr viel Experimentelles vor allem, sehr viel, wo mit Film an sich, mit dem Material, ja, also sag ruhig.
Ich habe den Film, also
Ja.
es ist Falling Down, ein ganz normaler
Ach, Falling
Tag.
Down, alles klar. Habe ich nicht gesehen, aber ja.
Genau, von Joel Schumacher.
Ach ja, ach ja, Mensch.
Und ja, der würde super in die Jahreszeit passen. Also, wenn jemand da auch so einen Tick hat wie vielleicht ich,
Witzig.
dass man Filme der Jahreszeit entsprechend aussucht, dann passt in diese heißen Tage
Ja.
wirklich der Film Falling Down.
Ja. Ja, wunderbar, alles klar. Dann lassen wir es dabei.
Sehr gerne, ja. Ich denke
Und
mal, soweit haben wir alles ausschweifend besprochen. Ich habe jedenfalls wirklich nichts mehr aufgeschrieben. Ich habe gerade mal durchgeguckt. Sollte eigentlich alles soweit Genüge getan sein. Und ich bin sehr zufrieden und freue mich auch schon auf die nächste Folge.
Genau, die nächste Folge. Wunderbare Überleitung. Wir beschäftigen uns da nämlich mal nicht mit langen Filmen, die nicht so lang sind. Die dauern immer so, ne? Da wird so viel Zeit immer von der Uhr genommen, ne? Und dann, ne? Ja. Und kurz, nee, wir beschäftigen uns mit Kurzfilmen tatsächlich beim nächsten Mal. Wir waren nämlich vor Monaten, kann man, glaube ich, schon was sagen.
Stimmt, ja.
Wir wurden sehr, sehr herzlich eingeladen zum Seluart Festival nach Jena. Wir haben da eine Akkreditierung bekommen. Und ich habe zum Glück im Vorfeld gesagt, ich weiß nicht, inwiefern es in nächster Zeit was wird, denn, dass wir ein bisschen was zu dem Festival sagen können, so in unserem Podcast, und das so ein bisschen besprechen können. Das machen wir jetzt mit ein bisschen Verspätung auf jeden Fall. Ne? Seluart Festival, ein Kurzfilmfestival in Jena, waren wir eingeladen, haben fantastische Filme gesehen und werden uns aber nicht nur mit dem Festival an sich beschäftigen, sondern mit Kurzfilmen generell. Das heißt, wir werden über Kurzfilme sprechen, über die Form von Kurzfilmen, wir werden über das Festival sprechen und für die Besprechung von Kurzfilmen an sich würde ich ganz gerne drei Kurzfilme vorschlagen von einer sehr bekannten Regisseurin, die vor allem in den 40er Jahren sehr aktiv war. Und wenn ich sage Kurzfilmregisseurin aus den 40er Jahren, dann werden einige vielleicht schon aufschrecken und wissen, um wen es geht. Es wird um Maya Deren gehen das nächste Mal auch. Das kommt meinen aktuellen Sehgewohnheiten nämlich sehr entgegen, weil die sehr, sehr experimentell unterwegs ist. Das sind Experimentalfilme auch, die sie macht. Und wir werden uns deswegen drei Filme von ihr anschauen, die immer so circa 15 bis 20 Minuten gehen, nämlich At Land, Ritual and Transfigured Time und Measures of the Afternoon. Das sind die drei Filme, die kann man alle drei auf YouTube sich anschauen. Ganz fantastisch, eine meiner absoluten Lieblingsregisseurinnen, soweit ich das überblicken kann, ja, oder soweit ich das gerade im Kopf habe. Und freue mich sehr auf das Gespräch darüber.
Okay, ich freue mich ebenso. Das erste Mal, dass wir überhaupt mal über Kurzfilme sprechen. War eine schöne Gelegenheit. Freue mich, die drei Streifen in aller Ausführlichkeit mal betrachten zu können. Und natürlich werden wir, denke ich mal, auch noch ein paar Worte zum Celluart Festival verlieren. War wirklich eine schöne Sache, das mal erleben zu können, mal auf so einem Filmfestival. Ja, akkreditiert zu sein, war eine super Erfahrung.
Alles klar, gut, dann haben wir's. Dann verabschieden wir uns für heute, für diese Episode. Freuen uns aufs nächste Mal. Hoffen, es dauert nicht wieder so lange, natürlich, wie jedes Mal.
Das hoffen wir. Natürlich, ja. Wir arbeiten hart dran. Seitdem gewiss, wir arbeiten wirklich hart dran. Wenn es manchmal länger dauert, tut es uns leid, aber wir bleiben nicht am Ball, aber am Film.
Ja, wir hoffen, dass es sich zumindest einigermaßen lohnt, die Wartezeit. Ja, genau. Habt eine schöne Zeit, genießt das Wetter draußen, beziehungsweise schaut euch Ex Machina an, wenn ihr das nicht tut. Und natürlich ganz viele Filme von Maya Deren. Ciao, macht's gut, bis bald. Tschüss.
Macht's gut.